PPR Superflex Titan Premium 1.01 oder 2.12 und 3.01 im Startup?
2.12 und 3.01.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer neuen Bonusfolge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, erste Frage vorab, wie geht's dir denn?
Ja, so langsam geht's wieder. Also die letzten Tage waren durchaus unangenehm, aber mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Bisschen angeschlagen bin ich noch, aber ja, es wird besser. Ich denke, am Wochenende wird's wieder gut sein.
Was war bei dir los? Also die Symptome vor allem?
Ja, von verstopfter Nase über Geschmacksverlust, Kopfschmerzen, Fieber, so
diese alles ganze dabei. Batterie.
Ja, das war ja wirklich, also das Schlimmste war eigentlich bei mir überhaupt erstmal dieses ganze Szenario mit den Tests, also meine Schnelltests zu Hause waren erst jeweils positiv, dann bin ich zweimal, also Samstag und Sonntag zum Testzentrum gefahren, dann waren die jeweils negativ und dann hatte ich, nachdem ich 2 Stunden angestanden habe, für den Schnelltest 1 Stunde und dann für den PCR-Test, habe ich dann in sauren Apfel gebissen und hier die 70 Euro selber geblecht, damit ich den PCR-Test machen konnte. Der war dann natürlich auch positiv, weil ich natürlich auch schon wirklich, mir ging es schon nicht gut und ja, also da muss ich ehrlich sagen, das ist echt ein reiner Witz gewesen.
Ja, vor allem, ich finde das super krass. Also erstens schon mal gut, dass es dir wieder besser geht oder dass du auf dem Weg der Besserung zumindest bist. Und ja, das mit dem PCR-Testen, dass das so unterschiedlich ist von Land zu Land oder selbst von Stadt zu Stadt, von Testzentrum zu Testzentrum vielleicht sogar. Hier, wenn ich in München am Deutschen Museum zu diesem PCR-Testzentrum gehe, dann melde ich mich online an und setze irgendwie den Haken, zwar bei, ich will den positiven Selbsttest, also den ich zu Hause gemacht habe, bestätigen, dann nehmen die mich da dran, das ist kostenlos für mich und die verlangen noch nicht mal irgendeinen Beweis dafür. Das heißt, ich kann das einfach so anhaken, wenn ich Bock habe.
Okay.
Und du musst da quasi, brauchst den positiven Schnelltest mindestens und den nehmen die dann auch noch so schlecht ab, dass das Ding nicht positiv wird. Also das ist ja echt ein Joke, eine Farce. Und ja, verstehe keiner, warum das dann so unterschiedlich ist. Aber okay.
Ja, naja.
Es ist, wie es ist. Kann man nichts machen. Ja, die Dynasty Flow Durchseuchung ist damit erstmal abgeschlossen, hoffe ich. und ja, wir sind rechtzeitig vor den Rookie Drafts dann auch wieder komplett fit und genesen. Heute machen wir ja eigentlich auch nur eine Folge, weil wir schon am Wochenende vorgearbeitet haben. Während wir hier gerade aufnehmen, hören die ersten schon unsere Rookie Wide Receiver Evaluationsfolge. Die hat richtig viel Spaß gemacht und da hoffe ich, habt ihr auch Spaß dran. Und ja, die Folge hier, die kommt dann am Wochenende und nächste Woche sind wir dann wieder dran. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, die Running Backs zu machen. Denn langsam geht uns auch die Zeit aus Richtung NFL-Draft. Mhm. Im Moment ist High Noon, würde ich sagen.
Ja, genau. Und dann in der Woche drauf, da haben wir dann noch was Spezielleres für euch. Da gibt es dann eine Folge mit Gast. Ne, so viel kann man schon mal verraten. Und ja, da wird es ich denke, das kann man schon mal sagen, oder? Um was es da gehen wird. Ja, da geht es um die IDP-Spieler. Also da gibt es von uns auch noch eine Folge dazu.
Und vielleicht gibt es entweder ein separates Segment noch in der Folge mit den Titans oder da gibt es nochmal eine kleine Bonusfolge. Ja. Denn ja, wir müssen dann ja auch noch Mock-Drafts, Final-Rankings, whatever, irgendwie sowas unterbringen. Ich glaube, vielleicht schaffen wir auch nochmal ein kleines Segment. Wir haben ja letztens die Wide Receiver uns dann wirklich auf die 12 im Prinzip beschränkt und dann nur noch Namen gedroppt. Vielleicht kommt noch eine kleine Sleeper-Folge mit Leuten, die ihr gern nochmal ein Wort drüber gehört hättet von uns, wie wir die Spieler sehen, dann kann man da nochmal ein kleines Segment machen. Das heißt, jetzt ist wirklich bis zum NFL-Draft komplett voller Kalender und wir versuchen alles unterzubringen. Und ja, dabei muss ich auch sagen, das macht mit am meisten Spaß. Danach geht langsam die saure Gurkenzeit los, wo wir dann auch überlegen können, was wir so tun mit unserem lieben langen Tag. Aber ja, bis dahin sind wir auf jeden Fall heiß.
Genau, und also für die Zeit auch, also wer da irgendwie Wünsche hat, was wir nochmal hier besprechen sollen, ich denke, so Sachen wie Buy und Sell und ja, Value-Diskussionen und so weiter, das ist eh klar, aber ich denke mal,
Ja,
da.
ich brauche auch, wir brauchen auf jeden Fall auch wieder eine Neuauflage unserer Ranking-Episoden vom letzten Jahr.
Ja,
Das ist auch immer gut.
die wird es auf jeden Fall auch geben, das ist, da ich glaube, daran gibt es keinen Zweifel, nur ja, das ist eben dann auch echt für die Zeit optimal, ne? Weil dann wissen wir
Ja,
auch,
ja.
was, wie die Teams dann final aussehen oder beziehungsweise vielleicht fast final. Ne?
Ja.
Und ja, spannend,
Genau.
okay, cool. Also wer da auf jeden Fall noch was da irgendwas einwerfen möchte und eine Idee hat, möge das gern tun. Wir haben dafür auch einen Themenwunsch-Channel im Discord, ne? Da könnt ihr dann gerne mal reinschreiben.
Genau, sehr gut. So viel jetzt erstmal so ein bisschen zum Ausblick auf die nächsten Wochen. Wir schauen aber auch nochmal zurück auf die vergangene Woche. Es gibt zwei wirklich Bomben-News, die wir euch hier verkünden können. Erstens, falls ihr mit Phil in irgendeiner Liga spielt, ist euch vielleicht aufgefallen, dass er Darius Geis geclaimed hat vor, ja, mit, also wenn ihr das hört, vor irgendwie schon 5, 6 Tagen. Phil, klär uns auf, warum hast du denn jetzt auf einmal wieder so viele Darius Geis-Shares auf deinen Rostern?
Ja, also Darius Geis ist jetzt bei einem, ja, wie Gott, wie dieses Camp heißt, ist ein relativ bekanntes Camp, aus dem auch relativ viele Spieler dann es schon auf Kader geschafft haben. Das ist so ein Trainingscamp, aber nicht von irgendeinem Team, sondern von so einer Organisation. Also da habe ich jetzt auch nicht näher nachgeforscht. Und da war er, hat wohl auch wieder einen positiven Eindruck gemacht, war wohl in Shape. Die Anklagen gegen ihn sind ja auch, ja, erledigt, ne, kann man sagen. Also,
Genau, Sperre ist ab, hat er abgesessen und so. Also er ist ja, wenn
genau.
ich mich jetzt nicht täusche, das ist alles vorbei. Wenn die ein Team sein, kannst du dann auch einsetzen.
Genau, und dazu ist er auch erst 24, also da habe ich mich richtig erschrocken. Ja, der war eben sehr, sehr jung, als der in die NFL gekommen ist. Und ja, mal gucken. Vielleicht zeigen ihn ja ein Team. Talent ist zweifelsohne da. Und den Shot nehme ich da auf jeden Fall nochmal. Wenn der also bei euch noch auf dem Waiver rumliegt und ihr irgendwie einen Roster-Spot habt, wo ihr, keine Ahnung, einen Cedric Wilson habt oder sowas, dann könnt ihr da schon auf jeden Fall Darius Geis mal claimen.
Ja, definitiv, denke ich auch. Einfach machen, einfach mal gucken. Ich würde mir auch nicht zu viel erwarten, natürlich, das ist klar und kann auch sein. Das sind aber die richtigen Waiver-Wire, also die richtigen Roster-Stashes, die man sich um diese Zeit einfach holt. Das kann schon, wer weiß, signed morgen irgendwie, keine Ahnung, bei den, ja, gibt genug
Texans.
Teams, Texans, Jets, whatever. Also es gibt einfach Backfields, die sind wide open. Und wenn der dann, wenn da dann kein NFL Draft, kein NFL, kein Running Back im NFL Draft ausgewählt wird bei dem Team, dann ist der auf einmal vielleicht die Nummer 2 im Depth Chart und dann habt ihr einen Immediate ja, Wertgewinn mit so jemandem. Und wenn da einer hingedraft will und der ist irgendwie Nummer 4 im Depth Chart, dann cuttet ihr ihn halt wieder, ist dann auch egal. Könnt ihr auch
Ja.
einen undrafted Rookie wieder draufnehmen. Das ist dann, aber man muss jetzt im Moment eher auf diese Upside-Plays gehen, anstatt, keine Ahnung, was hältst du von Emmanuel Sanders, wenn der jetzt auf einem Roster rumliegt, zum Beispiel?
Ja, ich habe ihn letztens auch irgendwo geclaimed, aber also weil da ja wirklich nur Schrott war. Aber
Ja.
ja, da ist natürlich kaum Upside, ne? Den würde ich auch
Genau.
jederzeit wieder droppen, wenn ich was Interessanteres bekomme. Das sind so
Genau.
Spieler, einfach nur damit du keinen leeren Roster-Spot hast, kannst du sie mal aufnehmen,
Genau.
aber
Ja.
mehr auch nicht. Ja.
Ja,
Oder wenn du den irgendwie den
das.
fünften Tight End irgendwie hast, der eh keine Rolle spielt, wenn du jetzt zum Beispiel
Ja.
Jack Conklin oder Drew Sample oder sowas auf dem Roster hast, die kannst du
Ja.
halt easy für so einen Darius Geis mal droppen.
Ja, und diese Wide Receiver 80, 90, whatever das dann in Dynasty Rankings ist, das sind auch keine Spieler, die dir entweder signifikant production-wise was bringen oder die Wertgewinne erzielen. Da braucht, also. Die Story habe ich jetzt schon 100.000 Mal gehört und gesehen und da passiert einfach nichts mehr. Genau. Gut. Das zu Darius Geis. Und die zweite News, das ist noch Auden Tate. Der ist jetzt bei den Falcons. Warum ist das eine News? Relativ einfach. Auden Tate ist jetzt halt nicht unbedingt der wahnsinnige Bombenreceiver. Ich glaube, das wissen wir mittlerweile. Auf der anderen Seite, ja, war bei den Bengals tatsächlich der Wide Receiver Room immerhin crowded in den letzten ein, zwei Jahren. Und dann ist es okay, wenn man sich nicht durchsetzt. Bei den Falcons ist der Wide Receiver Room nicht so crowded. Und daher kann man den Schotter einfach auch auf ihn mal nehmen, oder?
Ja, wenn er, du, habe ich keine Schmerzen mit ihm aufzunehmen. Ich habe ihn auch in ein paar Ligen geclaimed. War jetzt nicht, also war jetzt kein
$0.
Ja, vielleicht auch mal ein paar Dollar sowas, ne? Ich sag mal, alles bis irgendwie so 4% oder sowas ist okay. Aber da hört es dann natürlich auch auf. Und ja, er ist halt der talentierteste Wide Receiver aktuell im Roster, ne? Glaube ich. Das muss man halt einfach auch mal festhalten. Und ja, das, deswegen kann man ihn dann schon mal aufnehmen.
Ja, voll. Also auch da erwartet an sich nichts, aber Mai, am Ende kannst du immer noch einen Wide Receiver 1, sollte der da im Mai so aussehen, oder kann man das immer versuchen zu verkaufen, dass der das da ist und dass da keine Konkurrenz ist. Vielleicht gibt er ja jemand dann irgendwie einen Drittrunden-Pick dafür im nächsten Draft und dann hast du, ja, was Besseres als, keine Ahnung, was auch immer da im Moment stattdessen auf deinem Roster rumliegt.
Ja, wichtig, wichtig finde ich hier zu sagen, bei so Waiver-Wire-Wide-Receivern, also die muss man eigentlich immer sofort dann verkaufen. Das wäre für mich, also ich glaube, also bei Running Backs und Tight Ends sehe ich das manchmal ein bisschen anders. Da haben wir schon ganz, also da haben wir schon wirklich Schätze gefunden, so James Robinson war da ein Beispiel, oder auch bei Tight Ends Dalton Schultz, Dawson Knox und sowas. Mhm. Die Jungs hast du alle vom Waiver Wire bekommen. Aber bei Wide Receivern in der Regel Travis Fulcam würde ich da nur mal anbringen und solche Kandidaten. Also sobald du
Marcus Callaway.
Ja, Marcus Callaway. Sobald du da irgendwie ein Third oder ein Second bekommst, hau die Leute weg.
Ja, definitiv. Das ist ein Learning. Denn Wide Receiver an sich, da setzt sich Talent viel, viel schneller und konstanter durch. Das ist ja genau das. Das ist ja genau das Reasoning auch dahinter zu sagen, so ein Wide Receiver 80 noch am Roster überhaupt mitzuführen, der halt keine Upside hat, weil er sogar schon alt ist. Ne? Das ergibt einfach keinen Sinn, weil es gibt einen Grund, dass die so bewertet sind. Es gibt es nicht plötzlich wie Phönix aus der Asche, der da aufersteht und dann da nachhaltig, sag ich mal, sich oben etabliert, sondern wenn da mal ein kurzfristiger Wertgewinn ist, wegen Situation, wegen Receiver, vor ihm sind verletzt und so weiter, er hat gute Preseason-Spiele, whatever, gibt es ja mehrere so Gründe, warum jemand mal kurzfristig klettern kann, dann einfach mitnehmen. Ja. Das ist einen guten Punkt.
Auf jeden Fall.
Genau, soviel zu den News und ich würde sagen, dann darfst du uns mal, ja, in die Werbung mitnehmen. Yeah. Und ja, was gibt es für Möglichkeiten, um uns zu unterstützen, damit du auch über deinen Verlust von 70 Euro wieder hinwegkommst?
Ja, genau. Also erstmal das Nicht-Monetäre. Da könnt ihr uns wie immer bei Twitter folgen. @DynastyFlo mit PH, @49erFlo. Übrigens an der Stelle nochmal großes Lob an dich für den Thread, den du da gemacht hast. Also wer Flo noch nicht folgt, sollte das spätestens jetzt tun und mal in diesen Thread reingucken, sich das mal durchlesen. Da geht es auch um die Rookie-Receiver. Also wenn ihr die Folge gehört habt und da nochmal ein bisschen schlauer werden wollt, schaut da dann gerne nochmal rein. Dann könnt ihr auch mir folgen. Das ist @phil81190. Und ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, einmal in den Discord-Channel reinschauen. Da könnt ihr wie immer für solche Folgen wie heute eure Meinungen geben. Dazu, wenn ihr zu Trades oder sonstigen Fragen habt, auch gerne da stellen. Und wie kann man uns denn eben monetär unterstützen, Flo?
Das geht bei patreon.com/dynastyflow. Da könnt ihr monatlich eben spenden, wie ihr das auch vielleicht von anderen Podcasts kennt, die ihr unterstützt oder in der Vergangenheit unterstützt habt. Und bei PayPal auch, wenn ihr das habt, paypal.me/dynastyflow. Auch da gerne Spende eurer Wahl einfach rüberschicken. Freuen wir uns. Und ja, wo du das gerade mit dem Discord erwähnt hast, mir ist siebenteils eingefallen. Ich habe die versprochene Erklärung zur, ja, sag ich mal, Rookie-Evaluation auf Datenbasis nicht mehr in den Discord gepackt. Das hattest du ja völlig zu Recht angemahnt, dass man das vielleicht da noch reinpacken soll. Aber falls ihr diese letzte Folge gehört habt, also schon gehört habt, wenn ihr die jetzt hört, sagt mir mal Bescheid, ob ihr diese Kapitelmarken genutzt habt und ob ihr in eurem Podcatcher halt auch die Bilder seht. Denn das habe ich selbst, ich habe selbst quasi auf das Veröffentlichen der Folge gewartet, um zu gucken, wie das Ganze rüberkommt. Denn wenn ihr einen richtigen Podcatcher habt und nicht Spotify nutzt, dann seht ihr in den, also in den einzelnen Kapiteln, wenn es zum Beispiel um sowas wie Market Share, Receiving Yards geht und so weiter, dann seht ihr ein Bild, das ja ich benutze, um diese Rookies zu evaluieren. Und ihr seht jetzt auch die Hörertrades. Das heißt, ich packe einen Screenshot von den Hörertrades da in die Kapitelmarken rein. Und das lohnt sich natürlich nur, wenn auch entsprechend die Leute das hören, denn das ist schon ein bisschen Aufwand, die da reinzubringen und so, das dann wirklich Hörertrade für Hörertrade auch zu clustern. Und ja, wenn das gut ankommt, dann mache ich das natürlich gern. Auf der anderen Seite wäre es halt schade, wenn alle nur Spotify nutzen und es dann nicht sehen. Dann mache ich die Arbeit. Ist das für die Katz?
Ja, also wenn ihr das gesehen habt und das cool findet oder sowas, gebt Flo da mal ein Feedback, ne? Und ja, schickt ihm einen Daumen hoch oder sowas.
Genau, richtig.
Feedback-Channel.
Ja, super. Genau, wollte ich nur mal sagen. Und damit auch Werbung machen, falls ihr noch Spotify nutzt. Überlegt euch das, ob nicht ein richtiger Podcatcher ja, sich lohnt, wenn man schon so viel Podcasts konsumiert. Genau.
Ja.
Also, das zur Werbung. Und ich glaube, damit können wir rübergehen zu an sich den Hörertrades. Und der Start ist, ja, ein Mix zwischen Mailbag-Frage, Spieler-Evaluation und Hörertrade. The Falcon fragt nämlich oder hat im Discord gefragt: Ist Javonte Williams jetzt im Moment ein Buy, ein Sell oder ein Hold-Kandidat? Und ja, Phil, was würdest du sagen? Was ist Javonte? Vielleicht sei dazu gesagt, The Falcon hat noch gemeint, er ist ja schon in vielen oder in quasi allen Dynasty-Rankings ein Top 5 Running Back, bei manchen sogar die Nummer 2. Also wo soll es noch hingehen mit Javonte Williams?
Also, natürlich der große Elefant im Raum ist hier einfach, und da hätte ich mir gewünscht, dass wir da schon bei den News was zu sagen können, ist natürlich zum einen Melvin Gordon. Ne? Müssen wir mit anfangen.
Ja.
Der entscheidet hier natürlich über maßgeblich mit über den Value von Javonte Williams, weil der kann noch so gut sein, wenn Melvin Gordon zurückkommt, dann wird er halt eben nicht diese Workhorse-Rolle sehen. Und ja, das wäre natürlich dann schon echt miserabel. Dementsprechend, also erstmal ist es so ein bisschen eine Wette, kommt er zurück oder nicht. Und dann muss man ganz klar sagen, aktuell, Javonte Williams geht meistens, wenn wir jetzt so 12er Draft mal angucken, und ich habe jetzt hier gerade ein Beispiel, das ist nicht allzu alt aus dem Startup, so ich denn dahin komme hier gerade. So, der Kunde natürlich hier, die Technik spinnt bei mir gerade ein bisschen.
Kein Problem, ich hab auch einen gerade aufgelegt oder
Jetzt
aufliegen,
habe ich
der
es
da
aber.
ging er an 2,4. Okay?
Ja, genau,
Vielleicht
2-4,
ist.
eher, genau, das ist, dann haben wir den
Ja.
gleichen auf.
Ja.
Ja, und sollte jetzt Melvin Gordon morgen woanders unterschreiben, dann bin ich also durchaus gewillt, Javonte Williams auch, oder ich fände es fair, ihn dann irgendwo als Running Back 1 auch zu sehen. Ne? Also, ob's, also ne, man kann auf jeden Fall einen Punkt machen. Und weil,
Ja,
also, ja,
also ich meine, JT ist halt krass so vorne dran, ne? Aber ja, ich muss dafür tatsächlich, ich muss mal gucken. Ich habe noch nicht analysiert, wie viel Matt Ryan in der Vergangenheit Running Backs getargetet hat. Aber prinzipiell fand ich jetzt den Move von Wentz hin zu Ryan nicht schlecht für
nee.
JTs Receiving Upside. So, das ist ein guter Quarterback.
Nee,
Also für JTs Upside.
ja, auf keinen Fall. Für mich, ich sag, also ich würde ihn, ich weiß nicht, ob ich ihn dann wirklich da auch einstufen würde, aber für mich gäbe es dann auf jeden Fall einen fairen Punkt dafür, das zu tun. Ne? Und da würde ich dann auch einfach nochmal das Alter ins Spiel bringen. ist immerhin sind 2 Jahre Altersunterschied zwischen den beiden, ne? Also oder anderthalb, glaube ich, realistisch.
Ja.
Aber so in der Richtung. Und dann finde ich, wie gesagt, man kann auf jeden Fall einen Punkt dafür machen. Dementsprechend sehe ich bei Javonte Williams auch noch nicht, dass da das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Also der kann durchaus noch ein bisschen Wert dazu gewinnen. Natürlich, wenn du schon so borderline First-Round-Pick bist, dann ist es immer irgendwo begrenzt, ne? Also eine halbe Runde Wert zulegen kann er noch.
Ja.
Ja, so viel erstmal dazu. Wie siehst du denn das?
Also das war jetzt die klare, sag ich mal, Analyse basierend auf Startup-Wert und Ranking-Wert, den er eigentlich auch haben sollte. Erfahrungsgemäß, ich habe nämlich sehr aktiv versucht, Javonte Williams in den letzten Monaten mal zu verkaufen, aber nur zu wirklich diesem Spitzenpreis, also Runde, zumindest vordere Hälfte, zweite Runde Startup, so ein Value hätte ich gern gehabt für ihn. Dann hätte ich ihn auch mal verkauft, weil ich doch 3 oder 4 Shares habe ich von ihm. Und das heißt halt, ich bin im Moment schon irgendwo an sich rein, jetzt wenn das so ist, dass der sein Wert aktuell da wäre, dann laufe ich natürlich Gefahr, dass er durchaus ein Anfang Drittrunden vielleicht Startup-Pick werden kann, wenn Melvin Gordon da wieder signed. Also dann wird er auf jeden Fall rutschen, denke ich. Und gerade eben im Wert bei vielen und so. Denke ich einfach mal. Dann sind wir irgendwo im Bereich halt vielleicht Cam Akers, Antonio Gibson, whatever. So, vielleicht sind die dann, ist er dann in diesem Niveau. Und deswegen hätte ich gerne ein bisschen, sage ich mal, diesen Wertgewinn vom letzten Jahr seit Rookie Drafts und so mitgenommen. Aber ich erlöse diesen Preis im Moment nicht. Das heißt, solange diese Situation mit Melvin Gordon unklar ist, wollen die Owner meinen bestehenden Ligen entweder ihn eben zu dem Preis kaufen, den er hat, wenn Melvin Gordon resigned, oder sie sagen, ja, okay, wir können darüber sprechen, wenn Melvin Gordon woanders ist. Und dann sage ich natürlich, ja gut, dann brauchen wir darüber gar nicht mehr reden, weil dann behalte ich ihn einfach.
Ja.
dann kannst du dich einfach pissen, ja. So, aber das ist halt, aber trotzdem funktioniert es halt leider nicht so richtig, ihn für diesen Mittelwert jetzt zu verkaufen, weil an sich muss ich schon sagen, für 2,4, das ist schon ein ordentlicher Preis. Wenn da Melvin Gordon zurückkommt, dann wird die Production nicht zu diesem Wert passen.
Nein, also dieser Preis ist aktuell, glaube ich, auf so 20%, dass Melvin Gordon zurückkommt,
berechnet. Ja, so, genau,
das ist halt,
das ist fair.
Eben das Ding, so dieses Restrisiko schwingt da mit und deswegen will auch noch keiner natürlich den Preis bezahlen, aber wie du schon richtig gesagt hast, wenn Melvin Gordon weg ist und deswegen, das ist jetzt auch noch der Punkt, wo man ihn halt auch noch kaufen kann, wenn man ein bisschen Risiko eingehen will, wenn man ein bisschen, ich sag mal so,
klar.
Wenn der andere vielleicht auch sagt, okay, ich möchte ihn vielleicht noch loswerden, einfach aus dem Risiko, dass Melvin Gordon jetzt zurückkommt. Ich habe auch aktuell gerade ein Angebot draußen für Javonte Williams zu traden und ich habe dem anderen auch gesagt, natürlich werde ich das instant withdrawn, wenn Melvin Gordon unterschreibt, ne? So, dass er das weiß halt, ne? Das ist, weil es halt auch dafür natürlich zu teuer ist, aber
Also, einfache Frage, wenn jetzt weiß ich natürlich nicht, wir wissen ja, wir bewegen uns in einer Zeit, wo wir im Moment noch sagen, der 101 wird noch eher steigen über den nächsten Monat hinweg. Gibst du den 101 aus für Javonte Williams jetzt, wo du weißt, dass es likely Breece Hall oder Malik Willis, je nachdem, wo der Landing-Spot dann auch passt, werden kann und der Hype ja steigt. Also gibst du den 101 für Javonte Williams aus oder nicht?
Ja.
Ja, und genau das sehe ich auch so.
Also das, da will ich, wie gesagt, da ist einfach so diese mit dem 101 natürlich hat der einen sehr großen Wert und der steigt auch noch, aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem Wert, den Javonte Williams erzielt, wenn Melvin Gordon weg ist.
Ja, klar, aber das ist, okay, wobei ich jetzt sagen würde, nicht zu vergleichen, ich glaube, Breece Hall, wenn der einen guten Landing-Spot hat, dann sprechen wir über schon Top 5 Dynasty Running Back irgendwie quasi instant,
ja,
zumindest Fringe. Ist aber nicht mehr in dem Tier von Jonathan Taylor und Javonte Williams. Da würde ich dir schon zustimmen.
Jetzt sage ich dir das Szenario, Malik Willis landet, keine Ahnung, irgendwo, wo er in irgendeiner, ich überlege.
Kansas City.
Ja, gut, das wäre sehr unglücklich. Malik Willis landet bei den Atlanta Falcons. Also erstmal eine
Trash-Situation.
Trash-Situation. Und die Baltimore Ravens draften Breece Hall. Weil sie jetzt gesehen haben, naja, J.K. Dobbins und Gus Edwards haben sich ja jetzt verletzt. Jetzt Bias ist immer der beste Freund. Jetzt draften die Breece Hall. Und was machst du jetzt? Das ist halt wirklich, dann ist der 1-0-1 in dem Moment. Puh, das ist
Ja,
natürlich.
gut, dann ist er abgeraucht. Das ist natürlich jetzt,
Das ist
also
natürlich ein Horrorszenario.
ich sag mal, Willis ist noch ein fairer Case. Baltimore, das halte ich jetzt wirklich, das ist etwas, ein bisschen Stretch, aber nimm die Jets vor, zum Beispiel. Das ist auch jetzt kein geiler Landing-Spot, weil du eigentlich, wir haben das Fragezeichen auf Quarterback, wir glauben beide nicht wirklich an Zach Wilson. Da ist Mike Carter, der wird zumindest ein bisschen was sehen. Das heißt, so richtig diese Three-Down-Rolle, wie man das jetzt wirklich erhofft und das Breece Hall schwierig in den nächsten Jahren dann zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Und ne, das
Genau.
sind halt diese Sachen, das ist halt ein Riesenproblem.
Ja.
Dementsprechend, also, ja, man
Und
muss.
was halt auch noch ein Punkt ist, und den finde ich, das darf man ja auch nicht vergessen. Also Breece Hall, wir werden nächste Woche oder in ein paar Tagen, könnt ihr das dann hören, wie wir die Running Backs sehen. Und ich habe jetzt schon mal gespoilert, dass wir Breece Hall sehr, sehr hoch sehen, weil das weiß mittlerweile eh jeder. Er ist eigentlich far in the head. Ich kenne niemanden mehr, der nicht Breece Hall auf 1 hat. Irgendwie liest man quasi gar nicht mehr.
Habe ich heute in einem Podcast gehört. Ja, wild, komplett
Okay,
wild, aber ja.
Ja. Aber jetzt sagen wir mal, nehmen wir das mal als gesetzt an, okay, trotzdem wissen wir nicht, dass Breece Hall ein Running Back auf dem sportlichen Level von Javonte Williams ist, der in seinem Rookie-Jahr wirklich super, super gut aussah in der NFL.
Ja, das kommt hinzu, natürlich. Also wir wissen bei Javonte Williams einfach wahrscheinlich, was wir haben. So, das ist einfach der Punkt. Und wir kennen auch die Situation. Ist halt auch irgendwo, ne, Denver mit Russell
Ja,
Wilson
genau.
ist einfach eine gute Situation auch.
Ja, Bombe.
Und dementsprechend, ja. Nein, und also, und um das nochmal zu sagen, als Contender halte ich Javonte Williams halt, ne? Außer ich bekomme, ihr habt jetzt die Möglichkeit, wenn ich jetzt im Moment die Möglichkeit habe, Javonte Williams für Jonathan Taylor zu traden, vielleicht mit einem kleinen Goodie on top, ne? Also irgendwie, wenn ich jetzt so ein Rondale Moore oder Early Second 201 jetzt meinetwegen dazu packen muss,
Ja.
dann mache ich das, ne? Das ist, also
Ja,
das
oder
muss.
nimm 1,12. Das
Bitte?
ist noch ein Selling Point. 1,12. Das
Ja,
ist, dann legst du noch ein First oben drauf, ne? Das ist
oder
genau.
1,12, genau. Das wäre so ein Deal, wo ich mir die Sicherheit einfach erkaufe, weil Jonathan Taylor einfach mehr Sicherheit hat. Aber ansonsten behalte ich ihn auf jeden Fall, gerade weil diese Elite-Upside, Elite-Ceiling-Running-Backs halt so selten sind oder gefühlt auch immer seltener werden. Und ja. Oder, ja.
Du bist der Najee Stan Nummer 1, einen Lateral Move hin zu Najee Harris machen?
Ja, also ja, würde ich auch machen. Das wäre für mich okay. Natürlich, klar, Alter ist hier ein Punkt, ne? Das ist ganz klar, aber wie gesagt, ich glaube halt, Najee hat halt diesen 5-Jahres-Vertrag und den wird er halt auch, also 4+1-Vertrag, den wird er halt auch ausspielen. Und sollte ihm jetzt nichts Schlimmes passieren, deshalb bin ich bei Najee beim Alter nicht so besorgt. Wenn ich Contender bin, mache ich es halt so, sofort, ja. Aber wenn ich jetzt
Okay.
Rebuilder bin, dann würde ich es nicht machen.
Ja.
Und was
Okay.
vielleicht noch, und das ist noch ein Punkt, den ich hier anmerken würde, als Contender, wenn ich ihn verkaufen würde, zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe jetzt einen Dalvin Cook oder einen Alvin Kamara und den bietet er plus zwei 23er First-Round-Picks, beispielsweise. Ne? Das ist halt ein sehr unique Szenario, ne? Aber wenn jetzt jemand sagt, okay, das würde ich auch machen, oder einen Leonard Fournette bekommen plus irgendwo zwei First-Round-Picks und vielleicht noch ein Second oder sowas. Sowas ist halt auch schon, wo du die Production quasi ersetzt, mehr oder weniger, und halt richtig Draftkapital obendrauf bekommst.
Ja, was wäre, wenn du, sag ich mal, generell Top-Production bekommst, die, wo alle alt sind? Also nehmen wir, dann lass Leonard Fournette nehmen, da ist Derrick Henry, legt er mit rein, der will jetzt in Rebuild gehen. Der hat das Gefühl, jetzt, es reicht nicht mehr, nächstes Jahr um anzugreifen. Ich gebe dir Leonard Fournette, Derrick Henry und Michael Thomas.
Wird mir nicht reichen. Also, ich sehe, das sind quasi in dem Sinne drei Second-Round-Picks, ne? Also, das wäre mir zu wenig auf jeden Fall. Wenn ihr mir jetzt zum Beispiel Leonard Fournette, Davante Adams und Travis Kelce bietet, das wäre schon was, wo ich ins Grübeln komme, ne? Wenn ich jetzt Contender bin oder wirklich zum Contender werden will und sage, okay, mein Team ist gut aufgestellt, hat einen gewissen Wert, aber hat vielleicht noch nicht komplett die Breite. Und ich muss jetzt irgendwie sehen, dass ich ein einzelnes Asset in Production umwandle. Dann könnte ich mir sowas in die Richtung vorstellen, ne? Das ist eben, aber da, wenn ich solche Moves mache, junge Assets wegzutrainen, dann will ich halt auch einen Top-Preis dafür haben, ne? Weil das ist einfach dann der Preis, den der andere zahlen muss, wenn er eben seine alten Säcke abgeben will und dafür dann, ja, dann praktisch
Ja,
so einen
Adams ist
Spieler haben
natürlich
will.
schon noch, ich sag mal, Adams ist jetzt wieder noch, das ist wirklich ein, ist ja auch ein Top, der hat ja jetzt auch schon noch einen guten Wert. Ich würde sagen, selbst mach da mal Stefon Diggs draus. Dann hast du jetzt, wenn wir in unserem Startup-Beispiel bleiben, eben, so, dann wäre das Javonte Williams, der an 2-4 ging, gegen Stephon Diggs, der ging hier an 4-10, Travis Kelce 7-2 und Leonard Fournette an 12, keine Ahnung,
Ja
12-2.
gut, da würde der jetzt auch
Sicher,
nicht mehr gehen.
das war noch vor dem Brady-Comeback, das ist klar, das stimmt. Aber ich sag mal, Leonard Fournette geht jetzt, ja, wahrscheinlich da, wo Zeke Elliott hier ging, 8-10, sowas, also 8-Runden-Pick, sowas. Ein 7-Runden-, 6-Runden-Pick, ein 8-Runden-Pick und ein 4-Runden-Pick. So, und das für einen frühen Second. Ich glaube, das ist dann auch ein fairer Preis, bei dem du in einem Startup auch zuschlagen würdest.
Ja. Nee, genau, das
Genau.
ist schon okay.
Und sowas muss man natürlich schon auch bereit sein zu zahlen. Wenn du das Ding runtergeritten hast mit deinem Team, du hast diese ganzen, ja, sag ich mal, alten Säcke immer noch jetzt über ihren Peak Value hinaus gecarried. Und jetzt reicht's aber nicht mehr. Dann hast du halt auch den Moment verpasst, wo du für einen Haul irgendwie rebuilden kannst. Also, wo du viel bekommst für deine Allstars. Jetzt musst du halt auch ein bisschen damit leben, dass es natürlich nach unten geht im
Ja,
Wert.
das ist eigentlich ein Retool-Move, ne? Muss man eigentlich ehrlich sagen. Das ist eigentlich gar kein Rebuild-Move, weil im Rebuild tradest du jetzt
Ja,
nicht für Javonte Williams. Seien wir ehrlich, das ist eigentlich nicht so
ist zu
sinnvoll.
wertvoll, ja.
Ja, also das
Stimmt.
wäre eher so ein Retool-Move, wenn du jetzt sagst, boah, jetzt habe ich ziemlich viel alte Säcke, dieses Jahr wird es wohl nicht reichen, aber ich habe jetzt drei 23er First, weil ich vorher schon ein paar weggetradet habe, jetzt, und dann will ich 23 wieder angreifen, kaufe mir jetzt Javonte, der den Wert hält oder steigt vielleicht sogar. Und greift dann 23 wieder an. Das könnte ich,
Ja.
könnte, also das ist jetzt halt schon ein sehr, ja,
Ja,
besonderes
ja.
Szenario, ne?
Ja, keine Frage, aber du weißt ja auch, wie es ist. Manche wollen halt rebuilden und wollen nicht nur in Picks traden,
Nein.
sondern wollen dann hier das Proven Asset haben. Wir empfehlen das ja nicht, wenn wir wirklich rebuilden wollen, in so einen Spieler zu gehen, weil sehr viel Kapital mit wenig Steigerungspotenzial dann auf deinem Roster ist, das nicht viel Wert haben sollte normal. Aber ja, ich meine, so, nur um klar zu machen, Javonte ist natürlich, den schenkt man jetzt nicht her im Moment, nur weil Melvin Gordon eventuell zurückkommen könnte. Selbst als Contender.
Ja, auf gar keinen Fall. Also, das ist
Ja.
wirklich ist Glücksspiel.
Genau.
aber
Ja.
ich
Aber
glaube,
weitaus weniger dramatisch als dieses James Robinson-Glücksspiel aus dem letzten Jahr.
ja, das war ja, also
Das war
Hanebüchen, wie
Hell of a Ride.
gesagt. Sie haben in Javonte Williams halt auch viel investiert, ne? Das muss man
Ja.
einfach so sagen. Eigentlich zu viel, um ihn nur in so einer Part-Time-Rolle zu halten. Das ist eigentlich
Aber komm,
Quatsch.
trotzdem, man muss jetzt noch mal sagen, auch im Nachhinein, wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, was Urban Meyer für ein kranker Vogel ist, oder? Also das wussten wir auch einfach
nicht.
Das
nein,
konnte man,
natürlich.
das ist schon auch ein bisschen wild, ist auch alles Weitere, was passiert ist. Und wir hatten es damals, hätten wir es ahnen können, als diese ETN-Einberufung kam.
Ja, gut. Nein, das wussten wir natürlich nicht. Das ist fair, aber dass Jacksonville einen Running Back in Runde 1 draften könnte, war durchaus, also haben die Spatzen durchaus von den Dächern gepfiffen. Ne? Also das war jetzt kein kompletter Schocker.
Nee, vielleicht war es auch der einzige Spieler, den Urban Meyer kannte. Das nee. Neben Kadarius
Toney. Ja, man gesagt, kann Kadarius das nicht Toney ausschließen.
Boah, ey.
<Puh.
lacht> ja, aber das bringt uns eigentlich rüber zu einem anderen Spieler, der mir da einfällt, der dieses Jahr natürlich ein bisschen jetzt auf dem Hotseat ist. Das habe ich schon angesprochen, Michael Carter. Ich habe schon gecheckt auf Dynasty Planet gestern mal, denn ich wollte den heute tatsächlich auch in die Folge reinbringen. Du hast auf jeden Fall keinen Michael Carter-Share mehr. Ich weiß nicht, ob du mal einen hattest in dieses Jahr so.
Kannst du dich daran erinnern, dass wir über Michael Carter in der letzten Draft-Season natürlich auch gesprochen haben? Und kannst du dich daran erinnern, was ich gesagt habe?
Man draftet ihn und versucht ihn dann für den First zu verkaufen.
Genau, das habe ich auch getan. Und Michael Carter ist Devin Singletary. Es ist halt echt fast, das habe ich schon häufiger hier gesagt, es ist fast das exakte Szenario. Ja. Und die werden, wenn, die haben halt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Top 100 Picks. Also die Jets, das ist echt, wir können jetzt gerade mal gucken, während wir hier reden. Und ich habe heute noch einen 2 Runden Mock Draft gemacht. Ne, man hat Zeit in der Quarantäne. Und so, jetzt gucken wir doch mal. New York Jets. So, die Jets haben 5 Picks in den Top 70 plus nochmal 111. Also gut, 111 würde mich jetzt nicht mehr so stören, wenn die ein Running, aber die haben halt, die haben halt 35 und 38. Ne? Das sind auf jeden Fall Spots to watch.
Das ist der Running Back Sweet Spot.
Richtig. Und also da würde es mich halt nicht wundern, wenn dann Breece Hall oder Kenneth Walker zu den Jets geht, ne? An der Position. Ja. Absolut nicht.
Absolut.
Ja, dementsprechend, also wenn du Michael Carter hast, ich würde ihn halt echt probieren wegzutraden. Am besten irgendwie bündeln und dann irgendwie probieren, was Besseres zu bekommen.
Da würde ich im Moment 11 Manager fragen.
Ja,
gerne. Und zwar irgendwie kommen. Und zwar nicht, willst du Michael Carter haben, dann hast du es verkackt.
Ja, genau,
also so fängt man das nicht an, sondern schau vorher, welche Spieler ungefähr auf dem Level sind, niveaumäßig vielleicht bei Keep Trade Cut oder so, und versuch für die zu traden. Und dreh ihm dann Michael Carter an. Und wenn es ist und du musst ein bisschen Value-Verlust mitnehmen und du legst noch einen 2-0-8 drauf oder was, echt drauf geschissen. Jetzt heißt es hier wirklich, bei Michael Carter heißt es echt, glaube ich, rauszukommen und nicht da zu stehen wie letztes Jahr mit James Robinson, der noch vor dem Draften Late First wert war und dann im Prinzip zu einem Drittrunden-Pick runtergedroppt ist in Dynasty Value. Vielleicht ein Late Second, ja. Also mit sowas sitzt du dann auf einmal da.
Ja. Kurze Frage: Wen hättest du lieber, Michael Carter oder Chase Claypool?
Chase Claypool.
Michael Carter oder Daniel Mooney?
Ja, Daniel Mooney.
Und Michael Carter und 203 machen wir mal.
Ja, auch 203, auf jeden Fall.
Ja. Das ist so die Range. Also selbst wenn ihr dann Early Second bekommt für Michael Carter noch.
Ja, du hast den frischen Shot. Du hast den frischen Shot. Und Michael Carter war nicht so gut, dass man sagen könnte, der hat sich jetzt da bei den Jets diese Starterrolle. Man hat es ja wirklich, also James Robinson war ja auch noch richtig gut im Jahr davor. Der war ein super Back.
Ja.
Und selbst der, sie haben drauf geschissen, haben sie einfach.
Ja. Ich glaube, das wäre anders gelaufen, wenn es ein anderer Coach gewesen wäre, bei den Jaguars tatsächlich.
Ja.
Also, das wäre dann so eine Chris Carson-Story geworden. Der ja auch sehr, sehr spät ging und dann wirklich gut war. Aber gut, das ist halt eben immer das Problem. Und wie gesagt, bei Viertrunden-Backs, die haben die Teams halt gar kein Problem, die zu ersetzen. Ne? Das haben wir auch immer gesagt. Und das ist eben hier das Ding auch wieder, wenn du solche Spieler hast und die gut performen, dann probier die irgendwie umzusetzen. Ne?
Ich meine, ein ähnliches Thema könnte Elijah Mitchell werden. Der große Vorteil von Elijah Mitchell ist halt, dass die Niners sehr wenig Draftkapital haben durch den Trey Lance Trade. Fehlen da die First Rounder in den nächsten beiden Jahren. Und gleichzeitig haben sie auch nicht viel Geld, sage ich mal, in Cap Space und so. Und das ist ein Team, das hat halt Löcher auf anderen Positionen. Das heißt nicht, dass da nicht jemand kommen könnte, aber ich erwarte halt, dass zumindest kein Day-2-Pick für einen Running Back drauf geht. Die Chance ist doch deutlich geringer als bei den Jets.
Ja, auf jeden Fall. Also Niners, die haben halt auch letztes Jahr relativ viel Kapital in Running Back, also in Anführungsstrichen, investiert.
Ja.
Die haben, ja, ich glaube,
Trey Sermon
die haben drei Running
kam
Backs auf
ja,
dem Roster, glaube ich, ne? Hasty,
also
Sermon und Mitchell. Ich glaube, Hasty hat auch einen
ja,
Jahresvertrag auf.
ist Wilson ist glaube ich auch
Oh
wieder
ja,
da,
oh
oder?
ja.
Ja.
Siehst du, also die haben ihre Backs eigentlich auch so weit zusammen und,
Ja.
also, das würde mich schon wundern. Vielleicht, wenn die jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, ja, irgendwo so eine siebte Runde da, 263 haben sie, sehe ich gerade. Wenn sie den jetzt in Running Back investieren, das kann natürlich sein. Aber da würde ich jetzt, also, ich glaube, bei Mitchell mache ich
Das ist
mir
nicht
nicht
schlimm,
so
ja.
krasse Gedanken wie bei Carter.
Ja, definitiv. Genau, das nur so. Das ist ja natürlich, das ist auch noch so ein Spieler, der eben aus so einem Late-Round-Pick jetzt echt eine Karriere oder eine coole Rolle gemacht hat. Ich habe hier gar nicht gesehen, wann Elijah Mitchell eigentlich in diesem Startup-Draft ging und ich sehe ihn auch gerade auf den ersten Blick gar nicht. Ah ja, 6-9. Ja, also 6-9. Wann ging Michael Carter? Der geht auf
Sieben
jeden Fall
zwölf,
später, das
sieben
heißt
zwölf, eine Runde später.
7-12. Ja. Da sieht man schon, also auch hier, sage ich mal, unsere Mitdrafter stimmen uns insofern zu, wobei man auch fast sagen könnte, die Runde später geht man allein schon wegen der schlechteren Offense, wegen den Jets statt den Niners. Das heißt hier, der gute Kirscht, der Michael Carter gedraftet hat, der hat auf jeden Fall ein Vertrauen in ja, seine Rolle. Hätte ich persönlich nicht.
Nee, auf keinen Fall. Also, tja.
Genau. Okay, cool. Jetzt sage ich mal, das war jetzt ein größerer Ausflug. Wir sind eigentlich in Hörertrades, aber ich glaube, das war jetzt eher, ich werde das umlabeln zu Running Back Value Talk oder sowas. Das war das jetzt im Nachhinein. Und wir können jetzt aber wirklich mit den Hörertrades anfangen. Und der erste, den wir bekommen haben, der ist von Herbst die 142. Das ist eine 12er PPR. Liga mit einem Quarterback, zwei Running Back, zwei Wide Receiver, einem Tight End und drei Flex-Startern. Das heißt eben keine Super-Flex-Liga. Der First, ja, das sei hier, der First, der hier in den Deal involviert wird, ist 23 und hoffentlich, in Klammern, eher ein Mid-to-Late-First. Also, Phil, Herbst die 142 hat für Darnell Mooney getradet und dafür bezahlt. Diesen angesprochenen 23 First, James Washington und den 22 307.
Ja, ist mir auf jeden Fall zu viel für Darnell Mooney. Also, auch wenn es eine One-QB-League ist, wir haben hier schon häufiger mal über den ungefähren Value der 23er-Picks gesprochen. Auch in One-QB sollte da auf jeden Fall mit den Top 6 bis 10 Picks was Solides da sein. Und dementsprechend ist mir das hier zu viel für Darnell Mooney. Aber ich denke mal, das liegt bei Herbst ja auch daran, dass er Bears Fan ist, wie in seinem Logo zu erkennen ist im Discord. Und deshalb hat er hier wahrscheinlich für einen so ein bisschen den Homer-Pick oder den Homer-Trade gemacht und hat dann ein bisschen für Darnell Mooney overpaid.
Ja, Herbst, you got homered. Und ja, das muss man schon klar sagen, den 23 First. Also Darnell Mooney, vielleicht erstmal zu Darnell Mooney selbst. Der hatte letztes Jahr eine Menge Targets, davon waren eine Menge uncatchable. Darnell Mooney ist, glaube ich, ein Viertrunden-Pick gewesen von den Bears oder ein Fünftrunden-Pick sogar. Also auf jeden Fall ein Day-3-Pick. Die Erfolgsquote bei Day-3-Picks ist sagenhaft schlecht an und für sich. Dazu war auch das Darnell Mooney-Profil, also es war nicht schlecht, wenn ich mich richtig erinnere, aber es war jetzt auch kein absolutes Mega-Profil so aus dem College heraus. Er ist ein okayer Receiver, aber ich glaube einfach keinen Meter dran, dass der in Chicago wirklich die Eins ist. Was machst du mit Daniel Mooney? Also, ich will jetzt nicht sagen, dass Daniel Mooney, der hat vielleicht nächstes Jahr die meisten Targets, das kann schon sein, aber er wird keine Top 12 Fantasy Season spielen. Und ich sehe auch, ich tue mir sogar schwer damit, eine Top 24 Season jetzt verlässlich zu predikten. Und was machen wir mit Daniel Mooney, wenn da jetzt Treylon Burks nach Chicago geht oder Garrett Wilson oder whatever,
Ja, ich glaube,
also ein guter Receiver?
ein guter Receiver wird nicht drin sein für die Bears. Die picken halt in der ersten Runde gar nicht, ne? Das muss man halt sagen.
Ja.
Die haben natürlich, die haben zwei Zweitrunden-Picks, soweit ich das auf dem Schirm habe. Aber die haben auch insgesamt nur sechs Picks, also ein großer Uptrade ist da wahrscheinlich auch nicht möglich. Die haben die 39, womit die zuerst picken. Damit könnten sie natürlich einen Receiver holen, das ist durchaus möglich. Ich glaube schon, dass Mooney eine relativ große oder eine sehr große Rolle da haben wird, aber ja, also so um 20 rum, was Production angeht, könnte ich mir schon vorstellen, aber zu mehr fehlt mir dann auch die Fantasie.
Also ich würde mich gar nicht mal wundern, wenn Treylon Burks so weit fällt, ehrlich gesagt. Ich bin echt gespannt, was passiert. Aber ich glaube, dass die NFL in der Vergangenheit immer wieder gezeigt hat, dass sie diese Receiver, ah, der Route Tree ist noch nicht ausgefeilt genug und der gewinnt ja da nur über Physis am College und so und der hat so eindimensional diese Receiver fallen gerne. Unter anderem die Seattle Seahawks haben davon ja sehr profitiert. Und auch vor ich, ja, 3 Jahren oder so, wann ging DK? Ich glaube 2019 Draft,
Ja,
oder?
Ende der zweiten Runde.
Ja, eben. Und deswegen, also ich will jetzt nicht sagen, dass das so sein muss, aber ich glaube nicht dran, dass Treylon Burks ein Top-15-Pick wird aktuell.
Was, ein Top
Und
15?
ja.
Ja, Top 15
Und
nicht,
er wird,
aber.
er geht, er ging, ich habe ihn da halt auch oft noch in Mockdrafts gesehen. Und ich finde, er fällt langsam. Er fällt halt einfach, er fällt und fällt.
Also
Und
wenn der an den Chiefs und den Packers am Ende der ersten Runde vorbeifällt, dann und dann auch noch an den Lions, also dann würde ich mich schon stark wundern.
ich sehe es ja vollkommen, dass einfach die Packers oder Chiefs dann einfach Dotson und oder Olave über einem Treylon Burks draften. Es würde mich überhaupt nicht wundern.
Ja, also ich. Also ich habe heute auch, wie gesagt, diesen Mockdraft gemacht, hatte fünf Receiver in der ersten Runde. Und
Ja, schauen wir mal.
ja, also
Also, du draftest Treylon Burks sicher früher als die NFL,
das ist
tippe
auf jeden
ich.
Fall richtig. Also wir haben ihn ja doch schon deutlich höher, aber also mir fällt wirklich, also spätestens
Ist aber.
Receiver 6 sollte er sein in der NFL.
Ja,
Spätestens.
ich hoffe, aber nichtsdestotrotz, was ist, wenn die Bears, also ich habe bei den Bears Concerns, wenn sie also ich habe bei Mooney Concerns, wenn die Bears David Bell draften, einfach in Runde 2 oder 3. Vergleichbar. Also mal sehen, das ist auf jeden Fall, erwarte ich keine Game, also wirklich Game-Changing Production und Daniel Mooney ist absolut kein Trade-Target, das ich habe, wenn ich Contender bin. Dann nehme ich den 23 First in
Ja.
die Hand und wirklich unbedingt kaufe was anderes ein. Einen Spieler, von dem ich wirklich erwarte, dass er auch eine Top 12 Season spielen kann. Und likely wird sozusagen.
Ja, was ich jetzt hier okay finden würde, wäre zum Beispiel, wenn du einen 23 Second plus James Washington gehabt hättest. Das wäre für mich ein Preis, wo ich gesagt hätte, okay, das ist in Ordnung für Daniel Mooney, das würde ich auch bezahlen.
Ja, ist unrealistisch natürlich, wenn der andere sagt, hier, der wird late sein, dann klar, holst du da auch mit einem 23 Second niemand hinterm Ofen vor. Aber ich meine, nur jetzt sagen wir mal hier, guck mal in unseren Startup wieder rein. Was sind Spieler, die um Daniel Mooney rumgehen, die wahrscheinlich auch für den Late 23 First zu kriegen sind? Mike Evans,
Ja.
Keenan Allen ging hier. Das sind halt dann eher, finde ich, Spieler, die ich da persönlich targeten würde.
Ja, gut. Die sehe ich halt noch mal deutlich höher, auch wenn sie älter sind, ne? Das muss man ja auch sagen.
Ja.
Klar, okay. Aber ja,
Aber ein
würde ich auch
23
eher.
First ist auf jeden Fall, hier gingen ja noch andere Spieler,
Ja.
die kriegst du auch für den
Ja, das
23
stimmt,
First.
genau.
AJ Dillon, Brandon Ayuk, whatever. Also das ist ja so ein bisschen der Wert von
Ja,
denen.
also wenn ich Mike Evans kriege, da hast du schon recht, wenn ich Mike Evans hier für den
Ja.
gleichen Value bekomme, dann mache ich das.
Ja. Gut, genau. Und das zu Daniel Mooney. Ich glaube, wir können rübergehen zum nächsten
Ja,
Hörertrade, oder?
ja.
Der kam von El Filippo. Den kennt ihr mittlerweile alle. El Filippo, da muss es gleich klingeln. 23er First. Er war nicht derjenige, der hier Daniel Mooney für den 23 First verkauft hat. Das wundert mich eigentlich fast. Aber ja, El Filippo hat in einer anderen Liga einen 23 First mal wieder gekauft. Es ist nicht die Liga, wo er schon neun hält. Das ist nochmal was anderes. Und hier bekommt er einen 23 First und Second für Juju Smith-Schuster, einen 24 Second und einen 24 Third. Noch ganz kurz als Hintergrund: Die 23er Picks werden so um 5 bis 10 liegen. Er sagt, ich habe die Liga die letzten beiden Jahre schon gewonnen, gebe zwar Tiefe mit Juju ab, aber habe jetzt auch schon 4 weitere First und 3 Second 2023, um mein Team dann ab nächster Saison noch ein Level höher zu kicken. Weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, da sind jetzt die zwei, der First und Second schon mit eingerechnet. Also er wird jetzt dann
Ja.
4 First und 3 Second 23 haben, hat jetzt ist Two-Time Defending Champion und in 22 sollte er weiter Contender sein.
Ja, wir wissen warum, ne? Also,
Tja,
ja,
es.
Achso, bist du
Ah,
schon,
ich muss starten,
fängst du
gell?
an? Ja.
Genau. Ja, wir wissen genau warum, weil so handeln, sage ich mal, erfahrene und gute Dynasty Manager ihr Team. Hier hat Juju einen riesen Value Bump bekommen oder einen, ja, einfach weil er jetzt bei den Chiefs ist und da ist Tyreek Hill weg und so weiter. Juju to the Moon, in dem Fall tatsächlich mal wirklich, wenn ich einen 23 First in der Superflex Liga für ihn bekomme, also dann mache ich auch eine Sektflasche noch auf an dem Abend, denn das ist ein absoluter Home Run und ja, mehr kann ich gar nicht sagen. Also, El Filippo muss weitermachen natürlich damit, aber du weißt es ja eh schon. Was können wir denn noch lernen? Du musst uns lehren, wie man diese Deals zustande bringt.
Ja, genau. Dazu natürlich muss man hier noch beachten, das ist eine 10er-Liga, ne? Ne, ach so, nee, das ist
Nee, zehn
12er. Ja, das ist
Starter.
zehn
Zehn
Starter. Ah, das
Starter.
habe ich
Also
jetzt.
tief ist die auch
Ja,
noch, ja.
okay. Ja, genau. Also er hat hier jetzt praktisch, wenn wir die Seconds können wir beide abrechnen, da hat er einen 23 First bekommen, dafür Juju und den 24 Third abgegeben. Ja, das muss man machen, auf jeden Fall. Also wenn man für Juju jetzt mit so einem Deal, auch wo man noch vielleicht eine Kleinigkeit auf Juju drauflegt, einen First bekommt, dann würde ich es auch auf jeden Fall machen. Ja, realistischer Wert für Juju aktuell, meiner Meinung nach, irgendwo Early Mid Second. So, das ist ein realistischer Preis. Also dementsprechend war das hier auf jeden Fall überm Value, würde ich sagen. Und dementsprechend dann natürlich auch immer guter Deal.
Ja, richtig geil. Also, da musst du dir mal vorstellen. Juju Smith, Schuster abgeben und dann nächstes Jahr, oh, irgendwie holst du dir von dem dann entweder Kayshon Boutte oder, ja, keine Ahnung. Also, einen von diesen entweder Top-Top-Receivern oder Top-Running-Backs. Wow, das wird nice.
Wo
Der
wir.
wird, in 2 Jahren wird der Deal richtig lustig aussehen.
Ja, das wahrscheinlich schon. An der Stelle kann ich vielleicht noch ganz kurz, weil wir es nicht rein haben, da war Isaac Cowboy ein bisschen spät. Der hat im Mailbag noch geschrieben: JSN, also Jackson Smith Njigba, also der Wide Receiver von Ohio State, der erst 2023 dann rauskommen kann, oder Kenneth Walker. So hat er hier
Er hat
geschrieben.
mich ja getaggt. Er hat mich ja noch getaggt
Ja.
extra und macht sich hier über mich lustig.
Okay.
Ja, das hat den einfachen Hintergrund. Wir spielen ja in einer Devi-Liga zusammen, ne?
Ja.
Und ich habe wirklich, ich hab ja da schon an 23er Receivern aufgeladen und du wirst mich natürlich dafür kritisieren, denn du bist ja Team, ich evaluiere nicht das Prospect, sondern ich evaluiere die gesamte Klasse anhand von Hitrates, also kann nicht jeder hitten. Diese Diskussion hatten wir ja beim letzten Mal so ein bisschen. Aber nee, ganz im Ernst, ich sehe natürlich das Risiko, dass ich hier sehr overinvested in 23er Receivern bin. Nichtsdestotrotz habe ich versucht, an Jackson Smith und Jigba mal hinzugraben
Ja.
und war da wir waren bei einem Trade, ich sag mal, gestartet hat das mit, ich habe Kenneth Walker für Jackson Smith und Jigba geboten, mal so in den Raum geworfen, ob wir darum was basteln können. Da war Isa Kaube dann so, oh ja, fuck. Also er war schon, er hat schon gemerkt, das ist ein ernsthaftes Angebot und er war sehr schwer am Überlegen. Hat dann wiederum Jermaine Burton noch verlangt, dass der irgendwie in diesen Deal mit reinkommt. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich dafür Jermaine Burton reinschmeiße, dann wollte ich von ihm, glaube ich, Emeka Egbuka mit reinhaben. Den 24er Wide Receiver Prospect, der ja in sein zweites Jahr jetzt dann bei Ohio State geht. Das heißt, ich hätte mir beide Ohio State Receiver in diesem Deal eventuell geholt, was wiederum ja schon ein bisschen auch ein Risiko für mich ist,
Also ganz,
muss ich sagen, im Deal. Aber genau, so ungefähr sah dieser Deal aus.
wie fass nochmal kurz zusammen.
Kenneth Walker plus Jermaine Burton bezahle ich für Jackson Smith Njigba und Emeka Egbuka.
Ja, gib mir Kenneth Walker. Also wirklich, kein, also würde
Ja.
ich, würde ich, würde ich sofort nehmen.
Ja, ich verstehe es sogar. Ich habe ja auch wirklich, ich habe auch, ich weiß gar nicht, ob ich den Deal jemals wirklich rausgeschickt habe, weil ich eigentlich schon tief in mir drin wusste, ich kann Kenneth Walker jetzt nicht abgeben. Er ist ja, wir sind da beide hoch bei Kenneth Walker. Ich bin auch super hoch, muss ich halt sagen, bei Jackson Smith und
Ja,
Jigba.
verständlich.
Gefällt mir unfassbar gut. Aber auf der anderen Seite gucken wir auf Jackson Smith und Jigbas Profil. Ich glaube, er wird mit 6'0 gelistet im Moment.
Ja, kann
Und
sein.
mit 190 Pfund, das schreit schon auch nach Beta-Größe nächstes Jahr. Weißt du, so 5, 5, 10, 5, 11 irgendwie dann groß und 190 Pfund. Das ist dann schon auch wieder so, was ist eigentlich am Ende dann seine Rolle in der NFL? Da bin ich bei anderen Receivern halt ein bisschen positiver.
Wobei bei Ohio State konnte der Staff wohl messen. Also Garrett Wilson war auch mit 6 Fuß gelistet und war dann letztlich 5'11 und ein
Ja.
bisschen, glaube ich. Also
Ja,
deshalb,
ja.
das war schon, ist schon realistisch, glaube
Sind okay. Ja. Ja, ich habe sogar schon Bilder. Das ist ja meine Devi Research. Ich habe so Bilder. Ich habe so Jackson Smith und Jigba und Chris Olave gegoogelt, wo die mal nebeneinander laufen oder so. Weißt du, da geguckt, ja, okay, Chris Olave ist 6'0. Er ist nicht wirklich deutlich kleiner. Ich glaube, das passt schon.
Bei der
Also,
Familie
ja.
angerufen. Entschuldigung, wie groß ist Ihr
Ja.
Sohn?
Entschuldigung. Der ist schon gute 1,80, oder? Das ist.
Ja, na gut,
Ja,
okay.
ja. Da haben die dann gesagt, jeder Mann hat nur 2 Meter
So.
und hat sich dann freigeteilt.
Ja,
Genau.
jetzt haben wir das auch noch untergebracht, dieser Cowboy in dem Sinne. Gut,
Genau.
dann haben wir das.
Also, du siehst auf jeden Fall, ich bin aggressiv in meinen Deals gewesen, oder? Ja. Dieser Cowboy, naja. Hast du vielleicht was liegen lassen hier, wenn ich für dich hier zuhöre? Gut. Das war quasi der letzte Hörertrade. Und jetzt können wir auch übergehen zu unserem Mailbag. Wir sind schon wieder relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Aber das ist auch okay heute. Relativ entspannte Folge, was ja, die Gefüllung des Mailbags auch angeht. Es geht los mit Carolina Bears. Der fragt: Spielt ihr auch Best-Ball Dynasties? Wenn ja, inwiefern unterscheidet sich hier vor allem in Bezug auf Startups eure Strategie im Vergleich zu normalen Ligen?
Ja, also soll ich mal anfangen?
Ja,
Ja,
Logo, start rein.
also ich spiele eine Best-Ball Dynasty, einfach um das mal zu probieren. Oder habe ich das letzte Saison angefangen und ich muss ehrlich sagen, kotzt mich richtig an. Also da ist es auch so, dass halt während der Saison, das ist so ein bisschen Spezialregel, dass während der Saison das Waiver zu ist und auch
Trades
keine
nicht
Trades
sind.
stattfinden. Und da muss ich
Ja.
ehrlich sagen, boah, ey. Also für mich ist Best-Ball Dynasty nix. Ich will meine Aufstellung machen, ich will, gut, dieses mit dem Traden ist halt schon ligenspezifisch hier auch in dem Moment, aber dementsprechend, ja, finde ich irgendwie, halte ich jetzt nicht so viel von. So eine normale Redraft-Best-Ball-Liga, ich bin da auch gerade im Draft, also das ist eigentlich ganz witzig, finde ich so ein netter Zeitvertreib, aber nee, komm. Aber was ist der Unterschied? Also ich glaube, der Unterschied ist einfach, ich würde da Receiver und Quarterbacks auf jeden Fall ein Stück weit höher bewerten, als ich es in der normalen Dynasty-Liga tue. Weil, ich sag mal, oder beziehungsweise die Running Backs abwerten, weil du einfach Running Back Production einfacher bekommst. Du kannst einfach irgendwie acht oder zehn Backup-Running-Backs auf dem Roster haben, irgendjemand wird schon spielen und wird dir Punkte liefern. Und das hast du halt, das ist halt der Riesenunterschied zu einer normalen Dynasty, wo das nicht immer der Fall ist, ne? Dementsprechend, und du eher die sichere Production haben willst. Das wäre für mich jetzt un sonst so Spieler wie MVS oder sowas, die sind hier natürlich auch wesentlich wertvoller als in der normalen Liga.
Der klassische Boom-Bust-Receiver,
Genau.
ja. Also ganz generell vielleicht einmal, ich spiele erstmal keine Dynasty-Bestball bisher. Die Grüße gehen raus an der Stelle an den guten Bruno, der hat mich letztens mal wieder angerufen, weil er eine Folge von uns gehört hat und dabei hat er auch nochmal bekräftigt, dass er gerne, dass ich an ihn denken soll, sollte mal eine Dynasty Bestball dieses Jahr an den Start gehen. Kann sein, also ich möchte es auf jeden Fall mal ausprobieren mit einer Liga, klar, wo auch dann Trades erlaubt sind und so, aber nichtsdestotrotz, ich habe generell wenig Erfahrung mit Bestball und alles, was ich darüber denke, ist eigentlich eher dahingehend, dass ich sage, genau dieser Punkt, warum Spieler wie MVS zum Beispiel höher gewichtet werden, ist ja einfach in der Varianz, ja, liegt ja in der Varianz geschuldet, dass du von Woche zu Woche eben so eine unterschiedliche, ja, ein unterschiedliches Ergebnis an Punkten von denen bekommst. Mal sind 5 mal 0, aber einmal 20. Und das ist, wenn ich diesen Gedanken weiterspinne, dann komme ich dabei raus, dass ich in Bestball Startups noch dringender runtertraden will und dann im Idealfall aber in dieses mittlere Segment rein will, wo ich möchte relativ viele, ich brauche gar nicht die Topstars in meinem Team, aber ich will halt ganz wenig Schund auf meinem Roster haben. Das heißt, das, was wir in normalen Ligen in den letzten Monaten öfter mal fallen haben lassen, wo wir auch unsere Herangehensweise vielleicht ein bisschen geändert haben, dass wir gar nicht so viel Wert auf Tiefe in normalen Dynasty-Ligen legen, sondern eher viele Stars und dann ein paar Assets haben wollen, die sich im Wert entwickeln können. Hier in der Bestball würde ich halt versuchen, möglichst viele Spieler zu bekommen, die halt auch aufs Feld kommen. Einfach, damit ich die Chance habe, dass die abliefern und die dann in diesen einzelnen Wochen in den Lineups stehen. Und dementsprechend würde ich hier beim Downtraden tatsächlich auf noch mehr Value in Anführungsstrichen verzichten als jetzt vielleicht in einem regulären Startup.
Jo.
Du nickst zustimmend, das heißt, meine Theorie hat zumindest bei dir Stand gehalten und wir können zur nächsten Frage kommen. Die kommt von Mr. Chancentod. Was ich oft von neuen in Anführungsstrichen höre, geht man mit einer Strategie in den Startup oder ergibt die sich im Draft? Und wonach wird das entschieden? Ja, generell glaube ich, oder würde ich sagen, ja, also man geht schon mit einer, also ich gehe schon mit einer Strategie in Draft und zwar, ich möchte den Value maximieren innerhalb des Drafts, aber das ist ja auch schon der Punkt, auf welche Art und Weise ich das dann versuche in dem Draft, das kann ich vorher nicht sagen. Ich glaube, es gibt eine Regel, an die habe ich mich selber nicht immer gehalten, in allen Ligen oder in allen Drafts. Seid aktiv. Das heißt, versucht aktiv zu traden, schreibt mit den Leuten, schaut, dass ihr, also dieser Value, der kreiert sich nicht von selbst und der kommt euch nicht zugeflogen, sondern um den muss man sich kümmern. Im Sinne von ja, Downtrades oder mal ein Uptrade. Da kommen wir gleich noch dazu, wie man das schaffen kann. Aber genau, das heißt, seid aktiv. Und ja, ansonsten glaube ich, haben wir auch schon öfter gesagt, wir sind da relativ fluide, was es angeht. Und dazu kannst du ja vielleicht mal was sagen. Wann wechselst du denn den Approach, in welche Richtung es geht mit deinem Team, je nachdem, wie sich das Startup entwickelt?
Bevor der Draft überhaupt losgeht. Also ich kann dazu auch mal eine Geschichte oder ja, eine Geschichte erzählen, aber eine Story erzählen. Und zwar, ich habe jetzt diese Off-Season zwei Startups gemacht bislang und ich hatte einmal den 1-1 und einmal den 1-2. Also dieses Jahr sind mir wirklich die Lostrommeln hold. Und ja, jedenfalls bin ich in beiden Drafts dann losgegangen und natürlich, wir wollen immer, wenn der Value passt, wollen wir runtertraden. Und ich habe alle anderen 11 Mitspieler angeschrieben und habe gefragt, hast du Interesse? Hast du Interesse? Hast du Interesse?
Ja,
So.
ja, 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 ja.
Ende vom Lied war, von diesen 22 Mitspielern ich glaube, hatte niemand oder einige Lose, aber in der Regel hatte niemand Interesse, den Preis zu bezahlen, den ich mir vorgestellt habe. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, alles klar, dann andersrum. Weil wenn offensichtlich diese Picks nichts wert sind, in Anführungsstrichen, oder niemand bereit ist, das zu bezahlen, dann muss es ja andersrum wohl so sein, dass die dann unterbewertet sind, ich sie also günstiger kaufen kann, als was ich denke, was sie wert sind. Und im einen hat es gar nicht geklappt. Da waren alle ziemlich tight, sage ich mal. Da hat niemand so richtig außer Rolle raus wollen. Aber im anderen habe ich dann eben getradet den, also habe für den 1-1 getradet. Ich hatte den 1-2 selber auch noch und habe ausgegeben den 3-2, den 5-2 und einen 23-3, glaube ich. Also, so, und das ist dann halt eben das, was dabei rauskommt, ne? Also, ja, das ist für mich natürlich ein Wert, auch wenn man da jetzt mal Spieler hinterstellt, dann und sagt, das wäre jetzt zum Beispiel CeeDee Lamb, DJ Moore und wie gesagt eben dieser Drittrunden-Pick in 23. Und dafür habe ich dann Josh Allen bekommen. Ich bezweifle, dass man für CeeDee Lamb und Josh und DJ Moore Josh Allen bekommt, ne? Also gut.
Ja, das ist eine relativ einfache Frage. Wir posten ja zu jeder Folge immer die Umfrage in unseren Discord und aus diesen Gründen, diese Startups, haben wir da ein kleines Special mal gemacht. Und abstimmen lassen, was ihr wollt. Eins Josh Allen oder zwei CeeDee Lamb plus DJ Moore. Den Third habe ich tatsächlich also vergessen und ich glaube, das hätte jetzt auch das Ergebnis nicht geändert. Denn 47 Leute haben hier für Josh Allen gestimmt und nur 8 für das Paket aus CeeDee Lamb und DJ Moore. Und witzigerweise hat auch der gute Ivan Sorensen, sorry, Ivan Sorensen, selber für Josh Allen gestimmt. Und der hat aber CeeDee Lamb und DJ Moore gepickt. Und das ist ein gutes Learning für dich, Ivan, denn das war prinzipiell ja nicht falsch von dir zu versuchen, nach unten zu traden. Du hast hier versucht, ein bisschen Value ja einzusammeln. Auf der anderen Seite hast du den 101 aber für ein Paket verkauft, obwohl ja du selber die Spieler in dem Moment am höchsten hattest, das dich selbst nicht wirklich davon überzeugt, Josh Allen abzugeben. Und das ist, glaube ich, das ist deswegen. Das ist ganz, also sage ich mal, das bringt ja den Punkt her. Geht ihr mit einer Strategie in den Startup? Jein, denn wenn ihr einfach nur mit der Strategie reingeht, ich will unbedingt downtraden, dann tradet ihr vielleicht, obwohl ihr es im ersten Moment nicht seht, tradet ihr down, weil alle euch sagen, tradet unbedingt down und lasst aber Value liegen. Und das ist dann, und den ihr aber selber eigentlich, obwohl ihr es ja selber eigentlich erkennt, dass dieses Asset eigentlich mehr wert ist.
Wobei man hier auch fairerweise sagen muss, CeeDee Lamb ist sicherlich mittlerweile auch mehr wert als den 3-2, ne? Also das muss man hier schon auch festhalten. Dementsprechend.
Kommt drauf an, wen du fragst, aber
Ja,
ja.
natürlich, klar, natürlich. Ne? Also
Nein.
dementsprechend hat sich
Genau.
das für ihn da auch zum Positiven noch gewandt.
Ja. Genau. Okay, gut. Bis dann, ja, irgendwie. Vielleicht doch Traylon Burks zu den Cowboys geht. Wir werden das weiter verfolgen, wo
Das
Traylon
entscheide
Burks
ich immer
Landing
mal.
Spot am Ende landet.
Das entscheide
Genau, eben. Ja, ich sage ja nicht, dass sie ihn in Runde 1 draften,
Ja, okay.
oder? Genau, aber das, ich sage ich mal, lass uns übergehen von der Frage von Mr. Chancentod. Vielleicht auch noch hier gibt es noch eine kleinen anderen Aspekt und das ist die Strategie, also weg von Downtrade, Uptrade und so weiter. Es gibt ja auch die, sage ich mal, den Einstieg, ich will Win Now gehen oder ich will in Rebuild gehen, Productive Struggle, whatever. Also, dass man schon diese Strategie festgelegt hat. Und ich glaube, das ist am wichtigsten, da zu gucken während dem Draft, was fällt einfach? Was für ein Value ist an Bord? Und das finde ich, man erkennt es ja schon relativ früh. Also, die Manager sagen dir ja schon irgendwie in ihren ersten drei Picks, was für sie wertvoll ist. Und wenn danach Mitte der dritten Runde die ganzen Young Guns schon vom Board sind, dann weißt du, werden die auch später nicht auf einmal früh anfangen, die Alten zu picken. Und the other way around. Ne? Wenn da Derrick Henry auf einmal schon geht in Runde 3, dann weißt du, okay, vielleicht sind hier die Win-Now-Assets hinten raus nicht unbedingt noch an Bord. Und dementsprechend finde ich das auf jeden Fall auch wichtig, da die anderen Manager eben zu beobachten.
Ja, jetzt auch noch mal eine Frage. Also grundsätzlich, und das, da will ich auch noch mal so drüber sprechen, weil ich das halt als Anfänger auch oft so dachte, boah, ne, oder auch, oder beziehungsweise gar nicht nur als Anfänger, das ist eigentlich ein Punkt oder so ein Learning Point, den ich auch hatte. Und zwar immer, ich sag mal, diese, in Anführungsstrichen, Angst zu haben, ich muss ja mein Starting-Lineup voll bekommen. So, also dieses, weißt du, ich will ja irgendwie mein Lineup füllen, ich will möglichst viele Picks in den Top 12 Runden oder Top 10 Runden, wie auch immer, je nachdem, wie groß die Liga ist und so. Jetzt frage ich dich, was hältst du davon, unabhängig jetzt von diesem Uptrade in der Liga, aber einfach zu sagen, ich trade jetzt, solange es natürlich der Preis hergibt, ich trade jetzt auf jeden Fall in die Top 3, damit ich mindestens zwei Picks in der Top 3. Natürlich immer ein bisschen ärgerlich, wenn du jetzt den 1-12 hast, ne, da hinzukommen, aber ich trade jetzt auf jeden Fall zwei Picks in die Top 3, dass ich mit zwei Top 3 Quarterbacks starte in der Superflex 12er Liga. Und auch wenn ich dafür beispielsweise Pick 2 bis 5 abgebe. Wahrscheinlich noch mehr. Zwei bis sechs.
Also
Runden zwei
sagen
bis
wir,
sechs.
sag
Du gibst Runden zwei bis sechs ab, diese vier Picks, und kommst damit auf 1,
Das wären ja
2 und
fünf
1,
Picks.
3
Also
zum Beispiel.
warte, warte, das wären fünf Picks. Also sagen wir mal, du gibst, gib wenigstens dein 1-12 und 2-1 ab in dem Fall. Und dann legst du auf den, und dann legst du da den Dritt- und Viertrunden-Pick von mir aus noch mit
Genau.
drauf. Dann wird's wahrscheinlich machbar sein.
Ja.
Also auf jeden
Ja,
Fall, auf jeden
1-12 und
Fall.
3-12 und 2-1 und 4-1 beispielsweise. Und dafür kriegst du dann diese beiden
Ja,
hohen Picks.
also
Ist in diesem Fall, ja,
genau.
genau. Also dieses Szenario nehmen wir jetzt an. Du hast in den Top 4 Runden dann nur diese beiden Picks. So, dann und
Genau.
danach deine Picks ganz normal weiter. Gibt es keinen Future. Und
Ja.
ganz wichtig jetzt hierbei, und das ist der Gedankengang dahinter. Du gibst auf keinen Fall einen Future-Pick ab, sondern holst dir vielleicht sogar in dem Moment noch einen. Vielleicht kannst du sagen, okay, pass auf, ich will dafür noch einen Future-Pick irgendwie dazu haben.
Second,
Genau.
ja, zumindest.
Weil, also gerade jetzt in dieser Offseason, weil in der nächsten, wir wissen ganz genau, im nächsten Draft werden es gute Running Backs geben. Also das können wir heute schon
Ja.
sagen, das können wir voraussehen, ist auf jeden Fall so. Und jetzt sagst du, okay, ich nehme diese beiden Top-Quarterbacks, dann gucke ich nachher wahrscheinlich in der Range, wo du dann wieder picken darfst, in Runde 5 werden dann noch ganz coole Receiver da sein. So, ne? Also es ist jetzt natürlich, ist jetzt immer, natürlich kann es auch sein, jetzt haben auf einmal alle Receiver gepickt und du kriegst dann nur noch Running Backs oder Tight Ends oder sowas, kannst du natürlich auch machen da, auf jeden Fall. Ne? Wir wollen uns jetzt nicht festlegen, aber sag's einfach, du scheißt quasi auf diese Runden und gehst einfach mit diesem Approach ran und weißt dann, du hast dann im nächsten Draft wahrscheinlich den 1-1.
Ja, weiß ich gar nicht. Ja, kann sein. Das weiß ich ja gar nicht, ob dir das gelingt, ne? Wahrscheinlich wird dein Lineup zu dünn sein, theoretisch, um da weit vorzukommen. Aber auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, also es ist einfach nicht so, du kannst da hinten Starter finden. Also ein Adam Thielen gibt es da und Michael Thomas und keiner, es gibt ja viele, du kannst ja dein Lineup wirklich auch da hinten in Runden 10, 11, 12, 14, 15 und so, du kannst das ja echt noch voll machen. Mit Spielern, die sicher nicht Woche für Woche Top-Performer sind, die gehen da schon aus einem Grund. Aber deswegen, ich meine nur, deswegen musst du nicht ein super schlechtes Roster
Nee,
haben.
ja, auch das ist natürlich ein absolut fairer Punkt. Ne, du kannst natürlich auch diesen Approach machen. Tradest jetzt da hoch. Das war jetzt die Preise, die wir genannt haben, waren jetzt schon relativ teuer auch. Ne? Das ist einfach so.
Voll.
Und
Also.
du tradest jetzt da hoch und baust den Win-Now-Team. Sammelst aber vielleicht sogar noch irgendwie ein paar Future-Picks mit ein in dieser ganzen Geschichte. So, dass du halt wirklich sagen kannst, du gehst jetzt Win-Now. Und kannst dann sogar gleich den Rebuild super einleiten. Hast die Säulen dafür und hast die Picks dafür.
Also, ich möchte das halt auch da nochmal Namen dran schreiben, finde ich ganz spannend, um auch das zu beurteilen. Sagen wir, du hast hochgetradet für Pat Mahomes, für zwei aus Pat Mahomes, Justin Herbert, Josh Allen.
Ja.
Zwei davon hast du ja. Und lass uns das vielleicht separieren, weil für uns sind die drei, glaube ich, alle auf einem sehr, sehr ähnlichen Level, value-wise. Da kann man eigentlich kaum einen Unterschied feststellen. Und dann sagen wir, okay, du hast an 1,12, also was du halt abgibst, ist ein Quarterback, der auch zumindest da nah hinkommen kann. Das weißt du halt nicht. Wir wissen nicht, wo ein Trey Lance zum Beispiel nächstes Jahr geht. Der hat Upside, das kann aber auch voll in die Hose gehen. Also der kann auch nächstes Jahr, ja, ich glaube jetzt nicht, dass er komplett abstürzt, aber das kann halt auch ein Viertrunden-Startup-Pick werden. Da, wo Tua jetzt vielleicht geht oder so, ne? Kann passieren. Und das heißt, du nimmst dir natürlich die Chance, mit zwei Assets, die du da nimmst, zu hitten und den Wert anzusteigen. Deswegen, du hast ein gecaptes Ceiling aus diesem Move heraus, was den Dynasty Value deines Teams angeht, aber du ersetzt es halt durch einen unfassbaren Floor, den du von so einem Top-Quarterback bekommst. Und wenn du für dich selber irgendwie entscheidest, im Laufe dieser Off-Season oder im Laufe der Saison, irgendwie, im Rest des Startups habe ich irgendwie nicht so richtig gehittet. Da waren ein paar Misses dabei. Der Wert von meinem Team ist einfach, der sinkt oder der ist mir zu niedrig und ich habe zu viel Kapital in diesen zwei Quarterbacks gebunden. Für die bekommst du so viel in den bestehenden Ligen auch. Das sind halt Spieler, da legen die Leute einfach richtig was auf den Tisch. Und da bekommst du wirklich mal deine drei, vier First-Round-Picks und das also in einem äquivalenten Value. Dann gehst du den Weg zurück und versuchst dann unter dem Jahr für einen Malik Willis plus Breece Hall zu traden oder whatever. Ne? Also
Ja.
irgendwie für so ein Paket oder dann noch ein First rein und so weiter. Ja.
Und du hast einfach den Vorteil, in dem Moment, du musst nicht das Risiko eingehen, Trey Lance verkacken zu sehen. Also,
Ja,
so, ne,
genau. Ja.
bevor ich einen Lance drafte, tatsächlich, würde ich lieber sagen, okay, ich gebe den Pick plus noch einen, ich gebe einen Lance plus einen, keine Ahnung, Debo Samuel ab und hab dafür einen Mahomes erstmal auf dem Roster, kann mir das angucken. Und selbst wenn Lance gut ist, dann bekomme ich vielleicht nicht Lance plus Debo Samuel, aber ich habe mein Risiko minimiert, dieses
Ja,
Totalverlustrisiko. Und
ja.
gerade, also, ich kann verstehen, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt dann lieber einen, also bei einem Lamar Jackson oder so, oder Dak Prescott
Kyler
oder so,
Murray.
da würde ich es vielleicht nicht machen, aber gerade bei diesen Rookies, boah. Also die
Ja,
ja echt
ja.
noch hochgehen, obwohl sie eigentlich wenig gezeigt haben, da würde ich diese Strategie, oder es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, glaube ich. Am Ende
Ja.
ist es wahrscheinlich so, dass es damit steht und fällt, was es dich kostet, dahin zu kommen.
Ja,
So,
klar.
damit wird es stehen und fallen. Aber wenn du da, ich glaube, wenn du da zu einem angemessenen Preis hintraden kannst, dann ist das auf jeden Fall eine Sache, die man
Ja,
sich
und
überlegen soll.
ich finde schon, dass jetzt mal eine Aussage, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in vielen Dynasty-Podcasts generell gehört habe, hey, trade doch den 1,12 und 4,1 für den 1,2.
Nee, genau. Das ist einfach ein anderer Ansatz mal, weil einfach, und das ist einfach eine Sache, die ich auch getestet habe wo ich sage, damit habe ich echt, oder fand ich echt ganz cool, so wie mein Team dann im
Ja.
Anschluss aussah. Und von daher, und du hast eben, wie gesagt, du kannst eben dann auch frei wählen mit diesem Start, wenn du zwei von diesen Top-Quarterbacks hast, die noch jung
Ja.
sind für einen Quarterback, kannst du halt alles machen. Du kannst entweder sagen, du kannst es, wenn dann Derrick Henry in die sechste oder siebte Runde fällt, dann kannst du den nehmen und baust halt dein Win-Now-Team mit alten Spielern. Oder aber wenn dann irgendwie junge Spieler fallen, dann nimmst du die halt, ne? Das ist halt, du hast da wirklich
Ja.
alle Möglichkeiten, da stehen dir alle Türen offen mit dem Start, ne?
Ja.
Was du nicht hast, wenn du jetzt einen Running Back oder so an 1,12 nimmst.
Ja, genau.
Ja, und
Nee, ist wirklich sehr spannend.
ich glaube, und dann halte ich auch mal eine Klappe dazu, ich glaube, es ist auch einfach diesem Jahr geschuldet, weil wir einfach super wenig Top Running Backs haben, sonst hast du in der zweiten Runde oder sowas auch wirklich noch
Ja.
diese Running Backs gehabt, die wirklich ganz interessant waren. Aber du hast dieses Jahr einfach, finde ich, oder ab Mitte der zweiten Runde hast du halt so
Ja.
viel Unsicherheit, dass du
Ja.
wirklich gucken musst, ob du aus der Range nicht rausgehst. Einfach entweder runter traden, wenn das nicht geht,
Ja.
probieren hoch zu traden.
Ja. Genau. Absolut richtig. Genau. Sehr, sehr wertvolle Info, finde ich, und gibt auch mal einen anderen Blickwinkel auf den Startup als in vielen anderen Diskussionen. Und ja, ich meine, jetzt haben wir, das war eigentlich auch die Beantwortung hier der Frage von Marte. Für wie erfolgsversprechend hältst du denn die gegen den Konsens Vorgehensweise? Und zwar, jetzt starte ich hier mit seiner Nummer 2. Downtrade ist ja mittlerweile auch das Ziel von jedem und dadurch zumindest teilweise der Value kaputt. Bietet sich jetzt vielleicht die Gelegenheit eventuell für günstige Uptrades oder generell also an? Oder sollten wir generell die Finger davon lassen? Und ja, die Sache ist klar beantwortet. Auf gar keinen Fall generell die Finger davon lassen, sondern eben auf jeden Fall mal probieren, was es denn kostet. Und ich würde, wir können das auch noch weiter spinnen. Das endet auch hier nicht bei dem 103. Denn wir haben mit ja, Kyler Murray, Lamar Jackson, Dak Prescott, Joe Burrow auf jeden Fall noch vier weitere Assets, denke ich, die langfristig so einen guten Value halten, dass sich da auch ein Uptrade für lohnt.
Ja, das ist dann halt nochmal die Alternative. Also natürlich am liebsten hat man immer die Superstars, aber auch hier natürlich durchaus interessant, ne? Die Range dann wäre so diese zweite Garde. Und klar. Und ich würde auch immer, und das ist auch vielleicht ein Punkt hier, und glaube ich, da muss man auch mal so ein bisschen vor. Ich würde mich auch allgemein nicht limitieren. Ich würde auch nie sagen, jetzt ich habe jetzt nur ein Win-Now-Team oder ich habe jetzt nur ein junges Team, sondern wenn ein Spieler da ist, der hier vielleicht 2 Runden mehr geslidet ist oder gefallen ist, als ich eigentlich denke, dass er wert ist, also dann nehme ich den, ne? Und trade den vielleicht im Nachgang, aber ich würde jetzt nur nicht, weil ich jetzt gerade hier ein junges Team zusammengestellt habe, würde ich jetzt nicht sagen, ich drafte jetzt einen Spieler nicht, ne? Dann limitiere ich mich halt komplett.
Ja, definitiv. Und dann kann ein weirder Mix hinten raus, kann rauskommen in dem Team, aber dann muss man halt aktiv sein. Wir haben jetzt März, wir haben noch 5 Monate Zeit, um eben ein Team zu formen. Und da fließt noch viel Wasser die Isar runter. Das heißt, da könnt ihr noch eine ganze Menge mit anfangen mit so einem Team, ja.
Ja, genau.
Value ist im Moment der
Ja.
Punkt, um den man sich scheren muss und nicht das Lineup.
Richtig.
Genau, das war der eine Punkt hier von Marte und der zweite, den er auch, und das ist jetzt, ja, genau, also wir hatten schon mal den Jugendwahn erwähnt. Und wenn jetzt, wenn alle nur noch die Jungen wollen, dann sammle ich doch einfach lieber die älteren Semester ein, wenn sie sliden. Ja, ganz genau. Das war der Punkt, den du jetzt im Prinzip gerade gemacht hast. Wir limitieren uns keinen Meter.
Richtig. Also, das,
So,
ich
ja.
auch da nochmal das Beispiel wieder aus dem Draft jetzt. Also, da habe ich wirklich auch, da habe ich, war es mir auch komplett, ich habe komplett drauf geschissen halt, ne? Dass man auch mal hört, ne? Nicht nur man redet hier viel, aber ich hatte dann, wie gesagt, diesen Start mit Josh Allen und Patrick Mahomes. Dann habe ich McCaffrey, der
Ja.
gefallen ist, habe ich an 2.11 genommen.
Ja.
Dann habe ich Kenneth Walker an 4.11 genommen.
Ja.
Und dann habe ich hinten Henry, Kelce, Pickens, Cooper und Mike
Ja.
Williams genommen. Ne? Also so komplette Mischung.
Ja.
Gut, dann Jordan Love, das ist ein bisschen unrühmlich, aber ja. Ja,
Ja.
gut, war zu dem Zeitpunkt halt,
Ja.
ne? War halt im Gespräch, ob er getradet wird oder Rodgers geht. Von daher,
Ja.
die muss man die Shots
Ich
nehmen.
habe da auch, das ist das, ich hab da im Nachhinein, wenn ich das so anschaue, auch ein wildes Team beisammen. Auf der einen Seite echt junge Leute hier mit Lawrence, Waddle, Sam Howell, Desmond Ridder, Brandon Ayuk, und dazwischendrin dann hier einen, ja, okay, DK ist jetzt nicht, ist noch nicht alt, aber dann Saquon Barkley, da steht ein Ablaufdatum drauf, Darren Waller, Michael Thomas, das sind jetzt auch ja nicht unbedingt diejenigen, von denen ich mir erwarte, dass sie jetzt noch wahnsinnig im Wert steigen rein, ja.
Ja, nee, genau, aber alleine die Wertsteigerung von heute bis zur Saison reicht ja schon.
Ja, kann absolut, ja. Das ist ja der Punkt. Und ich weiß es noch sehr gut, wie ich an 6-6 dran war und Sam Howell lag da, den ich halt wahnsinnig gern mag. Und auf der anderen Seite war aber Derrick Henry, Travis Kelce waren an Bord und ich wusste, ach scheiße, Alter, die kommen nicht wieder zurück. Ne? Ja, wen nehme ich jetzt? Und das war echt super knapp. Aber ja, wie man sich da entscheidet, da kommen wir gleich dazu bei einer weiteren Frage. Vorher hat aber noch der Ivan Sorensen gefragt, wie wir denn, was wir für Strategien für die ersten Ersatzleute haben, also den Quarterback 3 in der Superflex Liga, Running Back 3 bis 4, je nachdem, ja, was für ein Setting man hat. Draftet ihr da lieber junges Volk mit Upside, generell Vets, wie auch immer machen wir das und gerne auch verschiedene Strategien erläutern. Ja, Phil, hast du da eine konkrete Strategie?
Nee, also tatsächlich jetzt bei den Drafts vor den Rookie-Drafts ist ganz spannend, wenn du Picks mit draftest. Gerade in den späteren Runden würde ich nur noch Picks draften. Solange die noch da sind, also jetzt, da red ich, wenn ich jetzt spätere Runden sage, dann rede ich so irgendwie 15, 16 plus oder sowas. Da würde ich echt fast nur noch die Picks, weil die haben einfach das höchste Upside im Vergleich. Also da würde ich schon immer auf ein gewisses Upside gehen. Und ja, auch Quarterback 3. Und das ist wieder so ein Punkt, vielleicht auch nochmal, um da nochmal anzuknüpfen. Wenn du mit zwei Top-Quarterback gestartet bist, hast du halt den kompletten Luxus. Du bist komplett vor irgendwelchen Quarterback-Runs oder sowas. Die gehen dir halt komplett am Arsch vorbei. Und du musst dann nicht für einen Quarterback wie, keine Ahnung, hier Tour an 4-5 oder sowas reachen, sondern kannst einfach sagen, ist mir egal, macht was ihr wollt, nehmt ihr die Spieler, ich nehme dann, was hinten runterfällt, ne? Genau.
Ich glaube, hierzu spannenderweise, also einerseits, wie gehe ich diese ersten Ersatzleute an? Quarterback 3. Ich bin auch da mittlerweile ja, weg davon, so halt den Quarterback 3 hoch zu gewichten am eigenen Roster. Heißt, es gibt ja generell unterschiedliche Strategien, diese Quarterback-Position anzugehen. Du kannst entweder versuchen, viel, also sagen wir mal, ich habe jetzt ein gewisses Kapital. Sagen wir, ich habe einfach 10.000 Punkte, die ich einsetzen kann für meinen Quarterback-Room. Und entweder ich gebe 5.000 jeweils für Josh Allen und Patrick Mahomes aus, dann habe ich meine zwei Spieler und habe keine Tiefe mehr. Oder ich gebe 2.500 Punkte aus und habe dann Quarterback-Room bestehend aus Ryan Tannehill, Daniel Jones, Kirk Cousins und Derek Carr. Sagen wir mal, irgendwie jetzt hat einfach vier, ich war einfach nur vier Quarterbacks, die zwischen Quarterback vielleicht 15 und Quarterback, ja, sagen wir 30 bewertet sind. Und aus diesen vier will ich dann streamen über meine Saison hinweg, wenn das jetzt mein Plan wäre. Dann finde ich persönlich die Strategie mit dem Hochtraden oder viel investieren in diese zwei Stats viel, viel attraktiver. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal in Ligen weiter einen Spieler wie einen Ryan Tannehill halte, aber so wirklich targeten tue ich die eigentlich nicht mehr. Wie ich das noch vor 2 Jahren in Superflex-Ligen durchaus gerne gemacht habe, einfach wegen dieses Markts. Denn ich habe den Eindruck, also für diese Spieler, du bekommst einfach nichts mehr für die. Und zwar auch völlig zu Recht. Die scoren scheiße. Und was bringt dir das eigentlich in der Dynasty-Liga? Was bringt dir so ein Spieler in der Superflex-Position wirklich an Mehrwert über dem Receiver, den ich da vielleicht benche? Das ist echt überschaubar und deswegen versuche ich unbedingt zwei Spieler zu bekommen, die wirklich einen Punktevorteil auch bringen auf den Positionen.
Ja, unterstütze ich. Also, ich würde auch echt Quarterback 3, ja, was heißt vernachlässigen, aber ja, wenn ich da keinen soliden bekomme oder sowas, dann halt nicht, ne? Pech.
Ganz ehrlich, also zum Beispiel auch wenn du jetzt zum Beispiel nächstes Jahr, jetzt, du hast hier Pat Mahomes und Josh Allen und dein Quarterback 3 ist ja Jordan Love und Teddy Bridgewater hast du dann hier noch rumschwimmen. Sagen wir mal, du änderst einfach nichts mehr. Deine Saison hängt nicht davon ab, sozusagen, wen du da als Quarterback 3 hast. Wenn Pat Mahomes oder Josh Allen dir über Wochen hinweg ausfallen oder im entscheidenden Spiel in den Playoffs irgendwie ausfallen, dann hast du sowieso ein Problem.
Ja,
Du wirst das nicht
nee,
ersetzen können.
stimmt. Und wenn, dann muss ich wahrscheinlich eh überlegen, ob ich nicht einen Receiver mit ein bisschen Upside aufstelle, als den Quarterback, der mir 12 Punkte macht.
Ja,
So, ne? Das
eben.
ist ja,
Das ist
das ist
genau
der
das
Punkt
Problem.
halt.
Also.
Genau. Nee, sehe ich auch so. Also dementsprechend, wahrscheinlich ist es halt immer, also ist da echt der sinnvollere Weg, auf einige oder auf wenige Stats zu gehen. Und im Zweifel, wenn jetzt dein Quarterback wirklich ausfällt, dann kannst du eh immer noch losgehen für einen Traden. Es wird immer das eine
Ja.
Team geben, was dann auf einmal doch in Rebuild geht und sagt, okay, jetzt kriegst du hier Derek Carr doch noch für, keine Ahnung, irgendwie ein Pick ja. oder so. Das funktioniert halt in der Regel schon, ne, da auch noch jemanden zu bekommen.
Wie siehst du das, wenn du drei Top-Quarterbacks am Roster hast, weil du die dir über Jahre hinweg aufgebaut hast oder so? Wie gehst du mit diesem Problem in Anführungsstrichen um, dass du da sehr viel Kapitalbindung immer auf der Bank hast, weil du nie drei aufstellen kannst?
Ja, kommt letztlich auf mein restliches Roster an. Wenn ich jetzt ein absoluter Juggernaut bin, also ein unschlagbares Team, dann kannst du den Luxus halt erlauben. Aber wenn du natürlich irgendwie dann woanders eine Problemstelle hast und mehr Production brauchst, dann ist halt schon eine Überlegung wert, dann vielleicht so ein Quarterback wie, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast jetzt die beiden genannten, ne, Allen und Mahomes, und hast noch einen Russell Wilson, dann wäre es zum Beispiel eine Überlegung wert, einen Russell Wilson für einen Justin Jefferson oder einen Javonte Williams oder so wegzutraden. Ne? Das wäre dann halt genau der Punkt. Ja.
Wenn du da dazu noch Justin Fields hättest, der aber in deiner Liga aufgrund seiner Situation bei den Bears gerade einen schweren Stand hat, und ich würde dir sagen, du bekommst für ihn, wer geht hier so, du bekommst einen Cooper Kupp für ihn. Würdest du es dann tun?
Boah, schwer, ne? Das würde mir schon echt schwer fallen, ne? Weil ich weiß.
Ein Cam Akers?
Ja, also da wäre ich, aber hätte ich auf jeden Fall vorher 10 andere Owner angeschrieben, ne? Dann.
Ja, klar. Also wie gesagt, das ist so ein bisschen.
Kommt drauf an, wie meine Running Backs aufgestellt sind. Also es kommt wirklich in dem Moment, wenn ich sage, okay, ich kann diesen Running Back groß gut gebrauchen. Und ich sage dem Akers-Owner, pass mal auf, okay, ich weiß jetzt hier, Fields ist eigentlich ein bisschen mehr wert als Akers, schmeiß mir noch eine Kleinigkeit mit rein, irgendwie so. So würde ich es halt probieren, wenn er sagt, nein, auf gar keinen Fall, wenn, dann mache ich das nur straight up, so. Ja. Dann würde ich wahrscheinlich sagen irgendwann, ja komm, dann machen wir es halt, ne, meine Fresse. Ja, man muss dann auch irgendwie, ne, du hast, das Ding ist halt einfach, der weiß dann auch, also wenn er ein bisschen mitdenkt, irgendwann ist deine Leverage halt auch weg. Ich sag das jedem, der, wo ich erst mit verhandle, und dann kommt er eine Woche später wieder zu mir und sagt, jetzt kommen wir.
Hat wohl keiner geantwortet.
Dann weiß ich, okay, du hast in der Regel keine Leverage, weil kein anderer wollte den Spieler haben. Ja. Wenn mir einer sagt, hier, ich für Spieler X bezahle ich einen Zweit- oder will ich einen Zweitrunden-Pick haben, ich sag, nö, ich bezahle einen Drittrunden-Pick, und dann kommt er nach einer Woche wieder und sagt, okay, pass mal auf, ich möchte für zwei Drittrunden-Picks haben. Ja, dann weiß ich, okay, gut, okay, dann einigen wir uns nachher auf einen Dritt- und einen Viertrunden-Pick. Also dann haben beide noch was davon. Aber ja, dann ist da halt die Leverage irgendwann weg, und dann kann er das halt wahrscheinlich auch dann bekommen, ne, wenn du in dem Moment Fields loswerden
willst. Ja. Nee, also genau. War nur ein spannendes Gedankenexperiment. So viel, sage ich mal, zu dem dritten Quarterback. Generell, ich sag mal, die Ersatzleute auf Running Back, vielleicht einmal dazu kurz, was will ich da haben? Ich will an sich, ist eigentlich fast schon ähnlich. Ich will auch da natürlich Spieler haben, möglichst viele Running Backs haben, die unterschiedsmäßig produzieren können. Das heißt, ich allokiere möglichst wenig Kapital in diese Running Back, diesen Running Back 18 Points nach Points per Game, der bringt dich in der Championship eigentlich nicht weiter, wenn du retrospektiv natürlich drauf geguckt hast, sage ich mal, der bringt nicht viel. Jetzt weißt du natürlich nicht, wer das nächstes Jahr ist und wer ein Top 6 Back ist und so, aber ich versuche halt zu sagen, okay, welcher Running Back hat denn Pass-Catching Upside? Wir haben es jetzt 100 Mal durchgesprochen, ich will Running Backs, die die Bälle fangen und im Zweifel natürlich auch Running Backs, die die Goal-Line haben, und wenn es ganz schön wird, dann ist das noch eine effiziente Offense und der hat nicht viel Konkurrenz im Backfield. Jetzt sind das die Spieler, die das normal alles erfüllen und die dann nicht irgendwie 29 Jahre alt sind, das sind auch die relativ teuren Running Backs. Das heißt, davon kann ich nicht unbegrenzt haben. Aber ich versuche natürlich möglichst solche Producer zu bekommen, und nur dazu sei gesagt, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, von einem Damian Harris zum Beispiel wegzukommen, dann würde ich es versuchen. Oder einem Clyde Edwards-Helaire. Wenn ich da mal, das sind halt Spieler, die finde ich halt so wahnsinnig unattraktiv auf dem Roster. Wenn das mein Running Back 3 ist, ist das kacke. Also entweder versuche ich dann sogar noch runterzukommen von da, dann gehe ich gleich zu einem richtigen Handcuff-Running Back wie Alexander Mattison Und Stash stehen da und versucht dann halt mit einer Flex zu überleben in den anderen Spielen und versucht auf einen Wide Receiver zu gehen. Aber diese Backs, die sind, finde ich, die versuche ich einfach zu vermeiden.
Ja, und ich finde, was auch noch ein Punkt ist, ein wertvoller Punkt, glaube ich, ist natürlich immer so Spieler, die so ein bisschen in der Luft hängen, ne? Wo du weißt, okay, die haben aber die Möglichkeit, weil sie bekannt sind und weil sie einen Weg haben, irgendwo zu Production oder sowas. Ich fand jetzt hier bei mir, ich habe dann auch nochmal jetzt reingeguckt, was habe ich noch so genommen. Also zum Beispiel Will Fuller ist ein gutes Beispiel. Der ist im Moment halt Free Agent, hat halt eine Injury-geplagte Saison hinter sich. Bei dem ist natürlich möglich, der kriegt keinen Vertrag mehr. Tschüss, NFL-Karriere ist wahrscheinlich im Arsch oder kriegt irgendwo noch so einen DeSean Jackson-Vertrag unter der Saison, irgendwie als Wide Receiver 5 oder so. Und dann kannst du sagen, okay, komm, ich drop ihn, fertig. Aber es kann auch sein, dass der morgen in Green Bay unterschreibt. Und dann kriegst du halt einen Second Round Pick für ihn. Easy.
Ja, weiß ich nicht, aber ja, möglich ist das. Ne? Ja. Aber du kannst ihn auch einfach aufstellen.
Oder das.
Du kannst
das
einfach halt warten und du stellst ihn einfach auf, weil ich glaube, dass Will Fuller nie wieder den Punkt erreichen wird, wo sein Wert seiner Production entspricht, wenn er fit ist.
Ja, gut möglich. Ja, wie gesagt, aber das sind so Spieler, die schnell dann den Wert eben generieren können. Ne? Auch wenn ich jetzt im Draft bin, zum Beispiel, Marlon Mack ist natürlich auch ein gutes Beispiel, ne? Wenn der jetzt irgendwo unter Vertrag kommt oder solche Sachen.
Ja gut, generell in späten Runden, ich versuche immer viele Running Backs zu draften, wo ich halt sehe oder die mir erhoffe, dass die eben in einzelnen Wochen wertvoll werden können. Auch ein Khalil Herbert oder halt ein Alexander Mattison, wo ich nicht erwarte, dass die Leadbacks werden, mal über eine Saison hinweg, aber die trotzdem einfach tolle Wochen haben können und die ich dann auch mal gut verkaufen kann.
Jo.
Genau, und ansonsten Wide Receiver natürlich immer die Wide Receiver kaufen, die bei Touchdowns underperformed haben. das ist ja, sage ich mal, dazu kommen wir gleich noch. Die nächste Frage kommt erstmal von Swiss Guy. Was sind eure beliebtesten Methoden, um euch bei einem Coinflip zu entscheiden?
Also ganz einfach gesagt, vielleicht wenn ich wirklich zwei Spieler komplett gleich aufhabe. Also erster Punkt natürlich beim Coinflip. Probiere immer irgendwie da hinten zu traden, wenn das nicht geht. Ja. Ist ja klar, auch das ist ne, immer natürlich optimales Szenario, aber es geht auch nicht immer, ist ganz klar. Dann gehe ich zum Beispiel danach, welchen Spieler ich jetzt weniger gerostert habe. Also weil ich halt genug liegen habe und sage, okay, ja, den einen hast du vielleicht noch gar nicht, dann nehme ich den halt mal lieber. Was sind sonst Punkte, worauf man gucken kann? Wer hat die besseren Umstände natürlich, ne? Wer hat einen einfacheren Pfad irgendwie Value zu gewinnen, ne? Wer ist beliebter, welcher Spieler? Also das sind halt einfach auch Punkte, so ein bisschen, wenn du so, ich sag mal, wenn wir jetzt zum Beispiel mal, ich muss mal immer aufs Board hier schauen, um da mal so ein Beispiel herauszufinden, aber wenn wir jetzt hier einfach mal vergleichen. Ja gut, das ist jetzt hier so ein bisschen. Aber ja, wenn wir jetzt zum Beispiel Elijah Moore und Devonta Smith hätten, glaube ich, dass Elijah Moore so ein bisschen, ob ich jetzt Elijah Moore für den besseren Receiver halte oder nicht, aber ich glaube, dass der so ein bisschen mehr Everybody's Darling ist teilweise auch in Fantasy Spaces und Devonta Smith einfach nicht. Und also da gibt es mehr Hater, habe ich so das Gefühl. Und das wäre für mich jetzt so ein Tiebreaker, weil ich wüsste dann nachher, okay, ich könnte den vielleicht besser verkaufen. Weiß ich nicht, ob das jetzt der Realität entspricht. Mit den beiden habe ich relativ wenig zu tun, aber es war jetzt was mir so ungefähr in der Range ins Auge gesprungen ist.
Ja, oder hier sehe ich noch zwei, ich sag mal, alternde Receiver, die nebeneinander stehen. Amari Cooper, DeAndre Hopkins, war zu dem Zeitpunkt noch, wird sicher mittlerweile weiter auseinander sein. Kann man auch anders machen. Rashad Bateman und Marquise Brown. Das sind jetzt zwei Receiver bei Baltimore. Ganz ehrlich, wer da jetzt den höheren Target Share bekommt und so weiter, ich kann es dir jetzt im Moment noch nicht sagen. Ist schwierig, ist, glaube ich, noch sehr offen. erstmal, wie es da weitergeht. Das heißt, das sind jetzt Spieler, ja, würde ich zustimmen. Wenn ich schon drei Marquise Browns habe und einen nur Rashod Bateman, finde die aber eigentlich gleich wert, dann würde ich halt in dem Moment einfach dann mal denjenigen nehmen, der halt we den ich sonst weniger habe. Ja, weil du einfach da noch nicht weißt, die hängen sogar direkt voneinander ab und gehen hier sehr ähnlich. Das heißt, das wäre dann so ein bisschen sehr zugespitzt, der Moment, wo man sich dann irgendwie entscheiden muss. Aber im Großen und Ganzen, ganz ehrlich, auch viel Bauchgefühl für
Ja,
mich.
klar.
Wonach fühle ich mich in dem Moment, an dem Tag? Denke ich mir, ha, und wenn es jetzt bei beiden bergauf geht, wo gibt es das größere Boom? Keine Ahnung, was taugt mir mehr? Whatever. Das
Ja,
ist.
vielleicht auch noch manchmal so ein Tiebreaker kann auch sein, wenn du jetzt den Quarterback von dem Spieler hast, dann das, die
Ja,
beiden zu
ja.
stacken ist vielleicht auch noch ein guter Punkt, weil du willst
Ja.
dann gerne halt schon die beiden aus dem gleichen Team haben, weil wenn die abliefern, dann wahrscheinlich beide. Sowas.
Ja.
Oder eben bei Receivern, dass sie nicht im gleichen Team sind. Ne? Wenn du jetzt deine beiden Starting Receiver möchtest du in der
Ja.
Regel nicht aus dem gleichen Team haben. Außer es ist jetzt, keine Ahnung, so eine Situation wie Kelce und Hill letztes Jahr oder sowas, die wolltest du schon zusammen haben. Ob das dann so gut war, naja. Aber ne,
Ja.
das wär schon machbar, da gibt es Ausnahmen. Aber du willst halt ungern irgendwie die gleichen Spieler
Also,
haben.
du willst ja über eine Saison hinweg nicht extra, du hast ja auch in der Vergangenheit nicht Hill und Kelce genommen, weil sie im gleichen Team waren. So, das war ja jetzt nicht, das
Nein,
hat ja
nee,
nicht deren Value
genau.
befeuert. Das war, wenn überhaupt, eher das kleine Problem mit denen.
Ja.
Aber du hast es halt trotzdem gemacht, weil konzentrierter Target Share in einer High-Powered Offense so als Erwartung war. Und dann macht man es halt.
Genau.
Okay, gut, dann noch die nächste Frage von Swiss Guy. Die geht jetzt nicht direkt nur um Startup, aber vielleicht passt trotzdem. Wie geht man mit der Herausforderung um, dass Spieler in einem Startup an einem gewissen Punkt gehen, man diese aber in Trade-Verhandlungen nicht zu diesem besagten Preis wegbekommt? Also eigentlich so ein bisschen das Javonte Williams-Problem, das wir vorhin besprochen hatten, wo ADP von dem Wert in bestehenden Dynasty-Ligen abweicht. Er nennt jetzt hier auch noch als Beispiel Elijah Moore, der Ende fünfte Runde im ADP geht nach Superflex. Will man ihn für ein First und eventuell ein leichtes Goodie abgeben, wird es schwierig. Was machen und hat dies sogar Auswirkungen darauf, wie ihr im Startup draftet?
Du kannst gerne anfangen.
Ach so, ja, also definitiv sollte Auswirkungen zumindest darauf haben, wie ihr draftet. Wenn irgendwo ein Tierbreak ist im Startup, dann wird das in einer ADP nicht dargestellt oder dann wird das da, dann sieht man das da nicht. Man kann aber, wenn man einen Dynasty-Wert von einzelnen Spielern kennt, das daran schon ganz gut sehen. Und ja, also dass jetzt ein Elijah Moore zum Beispiel Ende fünfte Runde geht, ja gut, da würde ich aber jetzt gar nicht mal sagen, dass das ein Problem ist, denn dass du ein Spieler Ende von Runde 5 nicht für einen First Plus unbedingt traden kannst, das überrascht mich jetzt persönlich nicht. Also es kommt natürlich darauf an, über welche First man jetzt spricht, aber ich würde jetzt persönlich, da geht zum Beispiel gerade oder ging hier gerade Alvin Kamara, Terry McLaurin, Kirk Cousins, Derek Carr, für die würde ich jetzt auch nicht einen 23 First Plus noch ein Goodie, also je nachdem, was ein Goodie ist, unbedingt ausgeben wollen. Ne? So, das finde ich eigentlich relativ normal. Da muss man vielleicht dann auch selber, also wenn hier 23er Firsts mitgedraftet würden, dann würden sich, glaube ich, auch viele anschauen, wann die schon gehen. Und wenn wir von 22er Firsts sprechen, also ich bin relativ zuversichtlich, dass du Elijah Moore für einen 1,22, 1,10 plus noch einen mit Second verkaufen kannst. Also solltest du zumindest können. Ich würde auf jeden Fall kaufen eher.
Nee, ich nicht.
Ja,
Aber
bist ja auch Elijah Moore, Doubter.
ja, das nicht. Ist mir egal. Also ich würde Elijah Moore nicht so hoch draften einfach, ne? Ich glaube, also ich für mich ist der halt überbewertet. Das ist aber hier jetzt nicht der Punkt. Ich glaube, was da vielleicht auch mit reinspielt, ist natürlich, warum er ihn nicht verkaufen kann. Also zunächst mal, jede Liga ist auch ein eigener Kosmos für sich, ne? Das darf man halt nie vergessen.
Ja,
Wenn ich halt mit 11 Leuten zusammenspiele, die Elijah Moore für überbewertet halten, natürlich kann ich ihn dann nicht traden. Und
klar.
für, ich kann seine Draft-Position halt auch echt nicht so gut verstehen. Das muss ich hier auch nochmal loswerden, weil, also ich habe vor ein paar Tagen jetzt nochmal eine Projection von ihm gesehen, von Mike Clay. Und danach war er, ohne jetzt, dass die Jets einen Receiver gedraftet haben, halt Wide Receiver 25. Und ne, in der mit einem schlechten Quarterback, schlechter Offense und so, boah, das gefällt mir nicht. Und da, also ich glaube, viele sehen das halt auch ähnlich. Es gibt natürlich auch Leute, die es anders sehen, ne? Und die musst du halt finden. Und ich glaube, das ist halt da der Punkt. Dazu kommt natürlich, Receiver ist immer so eine Sache. Receiver, es hat halt eigentlich niemanden Receiver-Need. Das ist halt,
Ja,
wenn überhaupt hat jemand einen
das
Production-Need
stimmt.
auf Receiver. Und dann kaufst du halt keinen Elijah Moore, dann kaufst du halt einen Devante Adams oder einen Stephon Diggs oder einen Cooper Kupp. Ne? Also ich sag mal, es
Ja.
gibt eigentlich keinen, so, also es gibt keinen Grund für so einen Receiver zu traden. Ist einfach so ein bisschen der Punkt. Außer man mag ihn.
Das ist ja, das ist ja jetzt aber ein Punkt, der trifft ja dann auch auf alle Rookie-Drafts zu.
Naja, wenn ich
Also,
sehe,
das
dass.
heißt ja, du wirst ja auch dann, also Elijah Moore ist ja jetzt an und für sich für das, was man von einem Rookie-Receiver irgendwo erwartet, nah an dem irgendwo, ja, Optimum will ich jetzt auch nicht sagen, aber schon einen guten Outcome dran. Also er hat gezeigt, dass er ein richtig guter Receiver in der NFL. Und auf der anderen Seite, also was machst du dann an 1,05 generell in einem 22er Draft? Da schaut es schlecht aus, du bekommst keinen Kenny Walker. Quarterbacks sind dieses Jahr sehr iffy. Was erwartest du denn signifikant Besseres von Garrett Wilson, wenn der in einer vergleichbaren Offense
Ja,
landet?
genau, das ist da genau der Punkt. Wenn er in der vergleichbaren Offense landet, dann werde ich ihn wahrscheinlich nicht draften. Also,
Ja, okay, aber
das ist halt
ja,
einfach der
okay,
Punkt.
ja.
Das ist für mich, wenn ich nicht kein Outcome sehe, dass er ein Top 12 Dynasty Receiver ist, dann kann ich ihn auch nicht draften. Das ist halt für mich das Problem beim Receiver. Deswegen kann ich es verstehen, warum man ihn nicht loswird, auch zu dem Preis nicht. Ne? Das kann ich schon sehen. Und diese Herangehensweise kann einen natürlich auch Lügen strafen. Ne? Deswegen hatte ich auch Ja'Marr Chase im Verhältnis ein bisschen niedrig. So hätte ich ihn gerne öfter früher genommen. Andererseits, vom Value kann man noch nicht mal einen riesen Vorwurf machen, wenn man Ja'Marr Chase irgendwie an 6 oder so genommen hat. Ne? Muss man in der Draftklasse halt auch sagen. Aber
Ja, es ist, du hast ja nicht mal viel, also ja,
ne, so, das
es ist
ist
ja
halt, ist halt.
absurderweise sind von den, jetzt muss ich hier mal kurz durchnehmen, bis zum 2,7, okay, 2,9 ging hier noch Mac Jones, wie viele davon sind eigentlich 21er Rookie-Picks? Das ist absurd
Ja.
viel.
Ja, ist schon wahr. Nee, genau, also das dürfte jetzt hier so in der Range auch das Problem sein, ne? Das ist einfach, guck die Range an. Elijah Moore ging an 5,3 und dann geht an 7,1 Amon-Ra St. Brown. Wie viel Differenz ist wirklich zwischen Elijah Moore und Amon-Ra St. Brown? Weiß ich nicht.
Ja, ich hoffe schon viel, aber
Ja, weil du Elijah
ja.
Moore so hoch siehst, aber wenn wir uns die nackten Production-Zahlen angucken, weiß ich nicht, kann man sogar vielleicht einen Case dafür machen, Amon-Ra St. Brown höher zu
Nächstes
sehen.
Jahr. Nee, also jetzt 2022.
Ja.
Also ich rede jetzt nicht von 21,
Ja,
ne?
nee,
So,
21
aber
beziehungsweise
ja.
22, ja.
Also jetzt anstehendes Jahr. Ja, muss man sehen, muss man wirklich sehen. Ich glaube schon, dass Elijah Moore die klare Nummer 1 in der Jets Offense ist. Ich glaube, dass der Corey Davis gar keinen Schnaps sieht im Vergleich zu ihm. Also da denke ich schon, dass er die 1 ist. Was das dann wert ist, das hängt natürlich stark davon ab, was Zach Wilson in
Klar,
der Offense
immer.
machen kann. Das ist der große Punkt für ihn. Wenn der jetzt in einem DJ Moore 2.0 Strudel drin hängt, wo wirklich alle super scheiße sind, und ich glaube jetzt gar nicht, also er wird nicht ganz auf diesem Alpha-Niveau von DJ Moore sein. Das wird eher sehr schwierig. Aber trotzdem, Elijah Moore, mal gucken, ob ich da nicht Mike Clay, sag ich mal, ob er da Mike Clay nicht Lügen strafen kann in Sachen Projection.
Aber die Jets haben eindeutig eigentlich gezeigt, dass sie einen Receiver noch holen wollen. Ne? Das ist ja nicht nur, es
Ja,
ist,
können Sie ja machen.
ja, also
Das ist ja
wenn sie
okay.
einen Drake London an 4 draften, dann.
Ja, keine Frage. Das ist natürlich, ja, sicher, wenn die da einen vollen Alpha draften, hey, klar, natürlich, das wird immer einen Receiver negativ beeinflussen. Aber egal, wo Drake London hinkommt, wird er immer einem Receiver, also wehtun. Irgendwie. Also, was ist, wenn Drake London nach Philly geht? Was ist dann mit Devonta Smith? Oder jetzt nimm den. Ja, oder nach Detroit, Alter. Was ist dann mit Amon-Ra St. Brown? Also, das hast du ja immer irgendwie zu einem gewissen Punkt.
Naja, aber dann hatte Detroit zwei Wide Receiver. Die Jets hatten
ja gut, die haben auch noch Hockenson. Ja gut, also ich würde, also Corey Davis, der, da glaube ich jetzt wirklich nicht dran, aber dass der dann noch signifikant reinfrisst, aber das wird man dann sehen. Also du bist ja eher größerer Corey Davis-Fan als Corey ich. Davis-Fan. Ich glaube hier klar an Elijah.
Naja, gut, zu den aktuellen Kosten würde ich wahrscheinlich eher Corey Davis im Vergleich zu Elijah Moore nehmen. Bei dem, was ich dafür
auf den Tisch also, legen muss,
ne? Nicht
wenn hier 5-3 Elijah Moore und Corey Davis, wo ging, also wurde er gedraftet? ich denke aber, da sprechen wir wahrscheinlich hier irgendwie in Runde 17 oder so, wäre jetzt mein Gefühl gewesen.
Keine Ahnung, ja, wahrscheinlich noch nicht.
Ich finde ihn jetzt 15, auf den ersten 3, Blick nicht, 15, aber
15-3.
15-3, ja. Ah ja, zum gleichen Mann, ja, der sichert sich ab. Der hat seine Elijah Moore-Bets hatte gehatcht mit Corey Nein. Davis, dann kann sie nicht verlieren. Und David Bell hat er auch noch gedraftet. Wenn der jetzt zu den Jets kommt, dann kannst du ein Fass aufmachen und dich reinlegen und weinen. Das ist ein großes Problem.
Okay. Genug Elijah genau. Moore gebasht, ja. Ne?
Ja, ich lasse das eh nicht zu.
Es ganz tut mir klar, leid.
15 ist in Dynasty Rankings, finde ich fair. Okay, hohe 10er. Also so 18, 19.
15, boah.
15 ist war jetzt ein bisschen, das ist ein bisschen hoch. Mal, aber so mal, 18, muss, 18, sowas.
Muss,
ist
wenn ich meine Rankings mache, dann, also kann ich mir nicht.
Ein Shepherd zum Karton.
Kann ich mir wahrscheinlich nicht vorstellen, dass der. Ah, 20 mal gucken. Plus, also over under genau. 20 wird so ein bisschen, ja, wahrscheinlich eher.
Ja, under. Genau. Da bin ich auf jeden Fall
under. Also ich werde
da
over bin ich auf sein. Jeden
Fall under und du wirst over sein, genau. Ja, aber das machen wir dann, wie gesagt, in der sauren Gurkenzeit. Ja. Und vorher beschäftigen wir uns jetzt hier noch mit der Frage von FRunner08. Wie kann man aus einem heruntergewirtschafteten Roster, es hatte übernommen, wichtig dazu zu sagen, das war er nicht selbst, sehr gut, wieder neuen Mut schöpfen. Wie sähe eine Variante für euch aus, wie man aus so gut wie keinem Value sein Team neu aufbauen kann? Ja, Phil, für deine Dynasty Diaries hast du nicht dein Team aus der FoDuck genommen, aber ja, das ist, glaube ich, ein sehr ähnliches, eine sehr ähnliche Situation. Und wie guten Mutes bist du denn da mittlerweile? One year in.
Er sieht, also das Team, um kurz das nochmal für diejenigen, die es nicht wissen, das Team habe ich auch übernommen. Das Team war wirklich, also mit weitem Abstand das 12 schlechteste Team in der 12er Liga. Und das war rough. Ja, hat halt auch echt so ungefähr null Value, will ich nicht sagen, aber so die Top-Assets waren so Chris Carson, Mike Evans, ja, müsste man jetzt nochmal zurückschauen, ja. Aber viel mehr war da auch nicht.
Ja,
und
ja.
Ja, paar Draft-Picks waren schon da, das muss man sagen. Also irgendwie ein First oder sowas, irgendwie, also der normale First war, glaube ich, da. Ja. So, und ja, mittlerweile, dann habe ich erstmal alles weggetradet. Alles, was nur irgendein Value hatte, habe ich weggetradet. Irgendwie Pakete gemacht und dann nochmal dafür einen Pick generiert und also wirklich ja. So alles, was überhaupt irgendein Value hat, einfach wegtraden. Erstmal den Roster komplett leer machen praktisch. Dann alle alten Spieler, sowas, wie du vorhin erwähnt hast, Emmanuel Sanders, solche Typen, die überhaupt kein Value gewinnen können, einfach auch dann irgendwann, wenn du sie auf keinen Fall loskriegst in irgendein Paket oder so, dann droppen, ne? Weil das bringt dir dann einfach gar nichts. Ja. So, und dann für so ein Team sind halt dann eben auch diese Viert- und Fünf-Runden-Picks echt wertvoll, weil du dann deinen Roster damit voll machen kannst. Genauso wie natürlich dann nach dem Draft eben die Free Agents, die dann nicht gedraftet werden, die aufnehmen.
Ja,
ja und dann ist es halt super wichtig, immer aktiv zu sein, immer Waiver-Wire-Aktivitäten zu machen. Ne? Da wirklich, da kann es wirklich wertvoll sein, jeden Spieler aufzulesen. Dann, ja, und dann auch eben Spieler, die dann wertvoll sind. Ich hatte dann zum Beispiel einen Mac Jones gepickt, den habe ich dann auch gleich wieder weggetradet, ne? Weil bei Mac ja. Jones zum Beispiel das Upside auch limitiert ist. Für mich hatte der jetzt nicht so den krassen Value, weil ich wusste, okay, das Team wird wahrscheinlich frühestens 24 irgendwie kompetitiv sein. Und dann habe ich den halt auch gleich wieder weggetradet. Und mittlerweile habe ich immerhin Trevor Lawrence, Chris Godwin, Pat Freiermuth als Säulen. David Njoku jetzt auch ein Value, also, ne?
Ja.
So, und habe jetzt in diesem Draft auch wieder den 101 natürlich. Das ist das Haupt, natürlich das Hauptkapital, das Asset, womit du Wert gewinnst, ne? Also, so, und da wird natürlich nachher auch die Überlegung sein, was kriege ich für den 101, ne? Will da jemand Breece Hall haben? Ne, was kann ich da?
Ist das jetzt eine Frage an mich?
Vielleicht. wenn du einen Preis hinlegst, der mir gefällt, dann kann man drüber reden. Nee, und dann natürlich, ich habe dann den Fokus auch darauf gelegt, eben dann schon frühzeitig. Ich habe dann im letzten Draft, habe ich dann, glaube ich, auch schon einen First wieder für einen dieses Jahr weggetradet und sowas, ne, late, damit ich dann auch wieder das Kapital pushe und sowas. Solche Moves musst du dann halt machen, dass du irgendwo mehr Kapital in den Folgejahren generierst.
Ja, ja. Ja, der einzige Move, den ich im ganzen Ding von Anfang an nicht ganz verstanden habe, aber das war mehr so ein Move, da hattest du auch Bock drauf. Du hast für den 101 letztes Jahr hochgetradet, von dem damaligen 103, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und da hast du quasi diesen, du hast im Prinzip Najee Harris abgegeben oder wie noch immer, Fields, Lance, keine Ahnung, den du da halt gehabt hättest. Und hast für Trevor Lawrence getradet. Ja. Und das hat mich damals gewundert, weil das ja an sich widerspricht der sag ich mal, Logik, eben auf mehrere Assets zu setzen, einerseits. Und andererseits auch den Punkt, dass du ja Najee geliebt hast immer und er dich auch nicht enttäuscht hat. Und ja, genau. Also was hat dich eigentlich dazu gebracht, den Move zu machen und wie siehst du ihn im Nachhinein?
Naja, ich dachte, dass Trevor Lawrence halt ein sehr sicheres Asset ist und dass der eigentlich eher noch an Value gewinnen kann beziehungsweise den Value halten kann und dass ich ihn halt teuer traden kann. Ich sag mal so, das hat nicht so ganz gut geklappt. Ich wollte halt keinen Running Back picken, der mir Punkte generiert. Natürlich hätte ich ihn auch dann traden können. War aber in dem Moment so, dass ich, glaube ich, keinen Lawrence-Share gehabt habe bis dato.
Ja.
Und einfach, dass sich für mich in der Liga anbot. Und ich weiß nicht, man müsste jetzt mal gucken, was ich dafür ausgegeben habe. Das müsste...
Ja, es war, glaube ich, nicht schlimm. Nee, also der Uptrade war jetzt...
Ja.
Müsste man echt gucken, aber das war jetzt gar nicht mal so dramatisch.
Ich glaube,
wenn ich mich da richtig
erinnere. Starter Bridgewater abgegeben und solche Sachen noch so.
Ja. Man kann es nicht mal leider raus nachvollziehen, weil du schon für den 101 getradet hattest. Und deswegen wird es noch ein bisschen schwieriger. Und nicht mehr eben nicht, also musst du vielleicht mal in die History von Teddy Bridgewater gucken.
Stimmt.
Aber wie sieht's aus? Wir können live kurz einen Trade besprechen, der mir hier einfällt. Ja. Ich biete dir für Deontay Foreman und Deontay Harris, Tyler Boyd und den 404.
Was? Also für Deontay Foreman und Deontay Harris?
Ja.
Okay, bietest du mir Tyler Boyd und den 404?
Ja. Jawohl.
Also letztlich sehe ich halt in Tyler Boyd jetzt irgendwie gar nichts.
Ja, aber es ist ein Third-Value und du schreibst ja an beide einen Third ran und mehr kriegst du doch für die beiden Gurken auch nicht. Also.
So, dann lass uns mal gucken. Ich muss mir hier dein Team mal kurz anschauen.
Geht das Gefeilsche los?
Ja, natürlich geht das Gefeilsche
los. Ich schicke das Angebot gleich rüber, das ist jetzt für eine Stunde gültig.
Pistole auf der Brust, so sind sie hier.
Genau. Hey, du kriegst einen Viertrunden-Pick. Die sind dieses Jahr auch gut. Ja. So viel kann ich schon mal sagen.
so gehen die Deals hier.
Genau. Also, ja. Also, ich kann dir schon sagen, wahrscheinlich kannst du mir keinen Marcus Mariota rausleiern für Deontay Foreman und Deontay Harris.
Also, Hätte ich jetzt auch gar nicht versucht, tatsächlich, weil ich das
Ja.
auch zu viel gefunden hätte. Ja, also muss ich mir noch mal kurz überlegen gleich nach der Folge, denke ich.
Ja. Ja.
Also
Aber der Deal ist eigentlich quasi eingetütet. Ich sehe schon. Es spricht, du hängst, dein Herz hängt nicht an den beiden
nein,
Jungs.
das hängt
Das
da auf
ist.
keinen Fall dran, das kann ich schon mal sagen, aber wir müssen uns
Ja.
vielleicht noch mal über Tyler Boyd als Gegenwert sprechen.
Ja, gut.
Den wirst du ja
Ich gucke hier nochmal.
schon versucht haben zu
Ich habe, das
verkaufen,
ist.
sonst würdest du ihn mir nicht
Das
so
ist.
bereitwillig anbieten.
Nee. Ja, das ist ein Spieler, den ich tatsächlich, auf den ich auch keinen Bock habe.
Ja.
Besonders trade-aktiv war ich in der Liga nicht die letzte Zeit, von dem her ist das okay. Alternativ kann man wahrscheinlich auch hier zum Beispiel über Corey Davis sprechen. Den habe ich da auch drin. Ich suche gerade hier Tyler Boyd, ob der signifikant nach Corey Davis ging im Startup.
So, boy.
Also, ist für mich, das ist auch irgendwo
Ja, das sind auch,
ähnliche Suppe auf
genau, das
jeden
sind
Fall.
beide Spieler. Der eine ist jetzt schon irrelevant und der andere wird dann nach dem Draft irrelevant sein. Ja, das sind halt Spieler. Also, ich glaube schon, dass du die aufgrund des Namens vielleicht noch weiterverkaufen kannst, jeweils für einen Drittrunden-Pick. Aber das,
Du wolltest ja auch zwei
ja,
Drittrunden-Picks
aber
haben.
in Cash. Ich will keine
Ja,
Gutscheine.
ich will ja selber mich nicht drum kümmern, ihn für den Drittrunden-Pick zu verkaufen. Deswegen will ich ihn ja dir
Gut,
verkaufen.
lass uns da gleich nochmal drüber sprechen.
Genau. Ja, richtig. Machen wir dann im Off,
Ja.
geht's dann weiter. Genau, okay. Also, das war es jetzt. Das war es eben zu dem heruntergewirtschafteten Roster. Da verkauft man dann auch nicht mal schnell für Tyler Boyd. Man muss immer noch dranbleiben, ob nicht noch ein kleines Goodie obendrauf kommt. Das habt ihr jetzt schon gelernt von Phil. Und die nächste Frage, und jetzt sind wir eigentlich ganz weg vom Startup, die kommt von Heiko. Hi, wie geht man an die Evaluation der Spieler ran? Welche Metriken sind für euch wichtig? Hat zwar nichts mit dem Startup Draft zu tun, aber wäre trotzdem interessant.
Ja, erzähl du doch mal ein bisschen mehr dazu. Ich habe gerade viel geredet, dann
Okay,
kannst du zu dem Thema vielleicht ein bisschen mehr sagen.
ja, also Metriken, welche Metriken, wonach gehe ich? Das unterscheidet sich natürlich je nach Position. Wenn ich versuche, Quarterbacks zu evaluieren, dann gucke ich mir an, wie werden die, also ich meine, bei vielen weiß man einfach, bei älteren Semestern oder erfahrenen Spielern und Veteranen wissen wir, ob das gute Quarterbacks sind oder nicht. Da brauche ich jetzt bei einem Derek Carr nicht mehr in die Analyse gehen, ob das ein guter Quarterback ist oder nicht. Ich weiß relativ genau, was er bringt. Bei jungen Spielern, ich versuche was über die zu lernen, gucke ich mir sehr gern die PFF Passing Grade an, wenn sie nicht unter Druck standen. Denn das ist somit die stabilste von Jahr zu Jahr. Diese Passing Grade kept clean. Darauf gucke ich gerne. Und ansonsten halt auch, wie effizient sind die Quarterbacks in ihrer Offense. Also wie viel Yards per Attempt schaffen die, Net Yards per Attempt und solche Geschichten. Und versuche da ein bisschen Kontext ranzubringen. Wie war ihre Offensive Line? Wie war ihr Receiving Corps und so weiter. Das heißt, da einfach zu gucken. Ich bilde mir eine Meinung dazu, ist es ein guter Quarterback oder nicht. Und dann on top natürlich gucken, Rush der Quarterback. Also immer versuchen, einen mobilen zu kriegen. Und ja, genau, eigentlich, ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte bei Quarterbacks für mich. Und weiß nicht, ob du jetzt hierzu noch was dazu bringen möchtest.
Nö, also wir können, keine Ahnung, wenn ich vielleicht noch zu Running Backs oder sowas sagen soll. Running Backs ist zum
Genau,
Beispiel
mach das.
Volume immer, ne? Also die Situation, in der er sich befindet, ne? Ist er alleine im Backfield, teilt er sich das Backfield, wie werden seine Touches eher aussehen, ne? Dabei hast du ja auch schon vorhin gesagt, ist es eher wichtig, also da zu gucken, wie viele Targets wird er auch sehen, weil Targets in der Regel mehr Fantasy-Punkte bringen als einen Rush. Und also ich möchte am Ende des Tages möchte ich möglichst viele Touches, wovon dann auch noch möglichst viele Receptions, also beziehungsweise Targets sind eben, ne? So, das wäre für mich wichtig. Und natürlich, genau, in welcher Offense spielt er, bekommt er viele Scoring-Opportunities. Sowas sind auch Punkte, die mich da auf jeden Fall interessieren.
Wie thick ist er?
Ja, natürlich.
Er muss ein gewisses
Maße,
Gewicht
ja,
bringen.
natürlich, genau. Also.
Da kommen wir ja nächste Woche, also da kommen wir in
Ja,
unserer Running Back
denke ich
Folge dann
auch.
eh wieder drauf. Das generell, wenn es um Spielerevaluation geht, was alles das, was ich eigentlich für Rookies versuche zu machen, das mache ich in ähnlicher Form dann auch immer für die NFL-Spieler. Deswegen auch die Wide Receiver, habt ihr gehört, ich gucke so auf Market Share-Zahlen und so weiter. Das ist auch nicht so viel anders, als in der NFL auf Target Share zu gucken. Das heißt, im Endeffekt, ich versuche rauszufinden, welche Spieler verdienen sich viele Targets. Da gehe ich davon aus, dass das auch nächstes Jahr passiert. Und ich versuche eben nicht, die Total PPR-Points aus dem letzten Jahr zu chasen. Das ist mir eigentlich egal, im Prinzip, wie viele Touchdowns hat er letztes Jahr gemacht. Wenn ich einen Spieler finde, wie ein Jacoby Myers zum Beispiel, an dem werde ich immer overinvested sein, weil der nichts kostet, aber ein 20-25% Target Share in dieser New England Offense halt bekommt. Und er ist, glaube ich, besser, als er gemacht wird. Und der, wirklich, wie gesagt, 13. Runde, 14. Runde Startup. Das ist geschenkt. Ein mittlerer Second-Round-Pick. Und da findet mal jemanden, der 25% Target und Air-Yard-Share bekommt, auch wenn es eine Low-Volume-Passing-Offense ist. Aber trotzdem, ich werde das ist halt so mein Approach an die ganze Sache und da werde ich eben, wie gesagt, deswegen auch immer overinvested sein.
Ja, bei Tight Ends ist es ja eben auch, ne? Da suchen wir halt die Spieler, die einen hohen Target-Share einfach haben. Ist immer natürlich interessant und da natürlich auch Athletik. Und natürlich möglichst eine gute Offense, in einer guten Offense spielen. Ne? Das ist halt eben da interessant. Und ja, bei Titans ist es tatsächlich ein Phänomen, dass sie sehr oft eben auch mit recht guten Quarterbacks zusammen oder effizienten Quarterbacks zusammenspielen. Mhm. Ne? Das ist halt auch nochmal so ein Ding. Ja, aber wie gesagt, da ist eben.
Genau. So viel zu den Metriken und wie gesagt, gerne die und bitte die Rookie-Folgen hören. Da erfahrt ihr dann noch mehr dazu. Dinosaurier mit der letzten Frage für heute. Und das geht jetzt in den Bereich Devi, mein gerade persönlicher Lieblingspunkt, mit dem ich mich persönlich sehr gerne beschäftige. Wo seht ihr den Wert von den Top-Devi-Quarterbacks? Bryce Young, wie heißt er? Quinn Ewers?
Ja,
glaube ich, heißt Quinn, ja. Quinn Ewers und Co. Das heißt und Co. Hier gibt es noch natürlich ganz viele weitere, die man behandeln kann. Also im Sinne von, wie viel sind die in euren Augen wert?
Ja, also bei Devi ist es halt so, die Spieler sind halt alle noch mindestens ein Jahr von der NFL entfernt. Im Falle Ewers sogar noch mindestens mal zwei.
Zwei.
Und wir haben im letzten Jahr sehen können, wie diese Top-Talente einfach den Bach runtergegangen sind. Zum einen Spencer Rattler, der dann während der Saison gebencht wurde, jetzt also eigentlich als Quarterback 1 im aktuellen Draft galt und jetzt eben zu South Carolina transferred ist. Und dann DJU, mit dem die Clemson-Offense komplett implodiert ist. Und also die beiden sind wirklich komplett abgestürzt. Und das sind eben so mahnende Beispiele eigentlich dafür, dass man da vorsichtig sein sollte. Diese Spieler, natürlich, wenn sie nachher in Superflex der 1-0-1 sind oder ein Top-3-Pick, dann ist das sehr viel wert auch. Aber wie gesagt, das Risiko bei College-Spielern, gerade in Devi, ist natürlich um ein Vielfaches höher. Und dementsprechend würde ich jetzt den Wert für zum Beispiel einen Bryce Young einfach mal irgendwo Late First 22 bis Early Second so ansetzen, was ich heute für den auf den Tisch legen würde, wo das Risiko halt mit eingebacken ist.
Krass, da habe ich ihn doch schon deutlich höher. Also einen Bryce Young.
Du lernst nicht auf deinen Fehlern.
Ich meine, nee, also die mahnenden Beispiele, DJU und Spencer Rattler, ich habe den Shot natürlich durchaus bemerkt, das war jetzt auch nicht zurückgehalten. Wir haben auch schon öfter hier gesprochen, also bisher bietet sich auch wirklich an. Ich habe letztes Jahr in der Devi-Liga den 1-0-3 und 1-0-6 in diesem Devi-Startup quasi unter allen Devi-Prospects in Spencer Rattler und DJU investiert. Und ja, damit bin ich natürlich gehörig auf die Schnauze gefallen und da war das Investment in CJ Stroud oder Bryce Young deutlich besser. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass man ein bisschen Kontext dazu bringen muss, gerade bei DJU, der hatte im Prinzip da habe ich in den Quarterback investiert und das finde ich wirklich, das ist ein großer Unterschied, der noch nichts gezeigt hat im Prinzip. Der hatte ein gutes Spiel, was irgendwie Leute gehypt hat und er war ein Five-Star-Recruit. Also sehr, sehr hoch angesehen aus der Highschool heraus. Aber im Prinzip, hey, das war noch viel zu wenig. Und das war ein Prozess, also wirklich ein Prozessfehler aus meiner Sicht. Spencer Rattler ist, glaube ich, ein bisschen was anderes. Da war ich auch einfach durchaus sicher, dass er sehr früh halt geht im diesjährigen Draft. Das war, er hat dann verkackt. Ja. Gab es aber, glaube ich, auch schon viele, die durchaus vorher skeptisch waren bei Spencer Rattler.
Ja, also so wie bei Bryce Young meinst du
das? Ja, im Zweifel kommt Spencer Rattler, wenn dann deutlich, also das ist eher bei Bryce Young oder CJ Stroud als DJU war vom Prinzip. Der ist jetzt wie Quinn Ewers im Prinzip, finde ich. Das ist eine sehr vergleichbare Situation.
Bei Ewers ist es wie
2 Jahre out und wir wissen noch nicht genug.
Ja, bei Ewers ist es wie bei DJU. Da würde ich, also theoretisch.
Genau.
Aber bei Rattler, ja, also genau. Young und Rattler, die Situation kann man ja eigentlich schon vergleichen.
Hat Bryce Young nicht deutlich besser schon gespielt?
Ja, im College? Ja, aber es gibt natürlich auch Concerns, wieder aufgrund von Size und so weiter. Und ne, das ist, spielt, also er ist jetzt nicht, ja, zweifelsfrei. Oder,
flawless.
Ja, genau, flawless kann man es auch nennen. Ja. Ja, genau.
Ich denke, was halt da wirklich der Unterschied oder warum ich jetzt bei Bryce Young und CJ Stroud höher wäre, klassisches Helmet-Scouting. Das sind halt, die spielen bei Alabama und Ohio State in absoluten Bombenumständen und Rattler war da halt bei Oklahoma.
Ja gut, aber Oklahoma hat davor ja auch zwei First-Overall-Picks produziert,
ja,
unter Lincoln Riley.
Ja,
also
ja.
Das
ja.
Ist schon, naja, also das lasse ich jetzt nicht so gelten.
Trotzdem ist mein Zutrauen da ist in Alabama und Ohio State in deren Umstände nochmal besser. Okay. Also es ist nochmal höher. Okay.
Da wollte ich jetzt nur mal ein bisschen Devil's Advocate spielen.
Ja, ich völlig fair.
Ich glaube an sich auch an Bryce Young, aber ich denke trotzdem, dass wir, dass uns das eine gute Lehre war mit diesen Spielern. Also das ist jetzt ja nicht so, nur weil du sie gepickt hast, aber also jeder andere hätte sie auch in der Range gepickt. Wahrscheinlich. Oder die meisten anderen.
Ja,
ist halt eben der Punkt und es war uns einfach nur mal wieder ein Fingerzeig, dass gerade in Devy zum Beispiel man vielleicht besser auf einen Running Back schaut oder auch auf einen Receiver, also die sich jeweils schon einigermaßen bewiesen haben, dass das eigentlich ein Erfolgsversprechen der ist.
Ja. Ja, und auf der anderen Seite umso wertvoller sind Quarterbacks, die durchaus, die schon in der NFL, jetzt sind wir dieses Jahr, wenn wieder der Rookie Draft ist quasi, wo die neuen Devy-Prospects reinkommen. Da kommt jetzt zum Beispiel noch Kenny Pickett rein. Der gehört noch niemandem oder der ist noch nicht geowned. Auch Desmond Ridder muss man da, glaube ich, ist auch noch free aktuell. Das sind natürlich Spieler, ob die jetzt, also die gehen ja jetzt vielleicht late first, wahrscheinlich, wenn die einen guten Landing-Spot kriegen, sogar eher in Rookie-Drafts. Den liegen zu lassen in der Devy-Liga für einen, sagen wir mal, Xavier Worthy, das ist der Konsensus aktuelle Nummer 1 Wide Receiver aus der 24er Klasse, der ist auch noch frei. Wenn ich jetzt Worthy über Pickett zum Beispiel drafte, weil ich dran glaube, dass Worthy so ein überragender Receiver ist, dann glaube ich, macht man halt an der Stelle einen Fehler, weil, und das ist im Prinzip darin begründet, dass ich diese anderen Quarterback-Prospects so, so schwer einschätzen kann und wir eigentlich nur Young und Stroud haben, die theoretisch sicher sind, theoretisch, ja. Weil der ganze Rest ist komplett ein Shot in the Dark im Prinzip und ich habe ja letztes Jahr schon viel in Rattler und DJU investiert, weil ich danach nichts mehr mit den Quarterbacks zu tun haben wollte. Und jetzt habe ich wieder dieses Young und Stroud vorne dran. Aber im Prinzip hast du schon völlig recht mit deinem Gegenargument. Wir wissen auch bei denen wieder nicht, ob das so recht ist, dass die da several tiers above the rest sind.
Ja. Und das erleben wir im Prinzip ja gefühlt auch jedes Jahr, ne? Wir vorher spekulieren ein Jahr im Voraus, wer so die Top-Quarterbacks sind. Und ich sag mal, selbst wenn sie es durchhalten, ne, so Suck for Sam oder Tank for Tua, ne, was für Quarterbacks sind das nachher, die dann wirklich auch in der NFL spielen? Also von einem Jahr raus bis hin, ich sag mal so 2 Jahre, 3 Jahre in die Karriere hinein, dieser Stretch, wie viel ist da wirklich von Nummer 1 Quarterback im College zu wirklich einem soliden NFL-Quarterback schaffen, die Zahl ist echt gering, ne? Das ist echt, also so ein Spieler, und ich glaube, das habe ich gerade auch ein bisschen falsch ausgedrückt, ich glaube, deswegen hast du so ein bisschen auch schockiert, also auch, also nicht in einem, in der Devi-Liga, der 1,12 ist ja wesentlich, oder ist ja noch weniger wert als
ja,
in der
normalen,
ich meinte jetzt so den, den Gegenwert eines 1,12 in einer normalen Liga, so, das meinte ich damit, ne?
Das weiß ich schon. Okay. Das hab ich schon verstanden, aber ich sag mal so, du würdest halt jetzt im Moment sagen, du gibst George Pickens ab, für Bryce Young aber nicht mehr.
Ja, ja, gut, vielleicht ein bisschen vielleicht noch drauf
packen. Weißt du, das ist halt so, und da denke ich, okay, ich glaube, wenn ich das jetzt so in Startup-Ding machen würde, ich wäre da bereiter dafür, ihn höher zu nehmen. Ich würde so mehr mich in Runde, wenn jetzt Pickens vielleicht Runde 8 geht im Moment oder so ein 1,12 in Runde 8 geht, ich würde so Richtung Runde 6 schon hingehen, um da, also locker. Ja. Wahrscheinlich, ich würde auch Runde 5 sagen, gehen, das, wenn ich ehrlich bin.
Da wirst du ihn halt auch, in Runde 6 wirst du ihn wahrscheinlich auch nicht mehr bekommen, glaube ich.
Schon nee, genau. Aber so ein Fünftrunden-Ding, und da bist du dann halt eher nicht mehr bei einem 1,12, sondern welcher Receiver ging hier um den Ding? Da ging hier Traylon Burks oder so. Also ich glaube so, weil man halt weiß, wenn der das durchhält dieses Jahr, dann geht der halt nächstes Jahr im Startup in Runde 2. Und das ist halt das Upside, das
und jetzt, ja, genau, ist auch absolut richtig. Aber jetzt mal andersrum gefragt, würdest du es jetzt, wenn du jetzt einen Bryce Young im Roster hast, in so einer Devi-Liga, würdest du jetzt sagen, okay, ich aufgrund dieser Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, ich würde jetzt zum Beispiel eher einen Bryce Young wegtraden und mir dafür, jetzt überlege ich gerade mal, wen kann man denn dafür so bekommen, vergleichbaren Quarterback irgendwie, ja, vielleicht so ein Kenny Pickett oder sowas, oder sagen wir mal Kirk Cousins oder solche Konsorten. Einen von denen.
Also es kommt nehmen. Ja, kommt natürlich drauf an, wenn ich finde jetzt ein Kirk Cousins ergibt keinen Sinn, wenn du nicht gewinnen kannst in der Liga.
Ja.
Dann ist das useless. Aber wenn du jetzt halt sagst, also wenn ich gewinnen kann, theoretisch, und es bietet mir jemand jetzt an, eben einen Derek Carr für Bryce Young, dann würde ich das, glaube ich, dann würde ich es machen.
Na gut.
Dann würde ich es machen. So, also, aber da muss ich wirklich auch damit rechnen, dass ich Contender bin.
Ja.
So. Oder halt, ja, Aaron Rodgers vielleicht, keine Ahnung. Kommt darauf an, immer, was der dann in der einzelnen spezifischen Liga mit seinem Alter wert ist. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt halt eben im Rebuild bin oder noch ein bisschen brauche, also einen schon rausgekommenen Quarterback mit Landing Spot, mit First Round Draft Kapital, wie Sam Howell, Kenny Pickett, Desmond Ridder, Matt Corral, die würde ich auf jeden Fall überlegen.
Ja, okay.
Ich würde wirklich überlegen.
Ja. Wenn, vor allem, dann kannst du dir halt auch aussuchen, ne, welcher Landing Spot. Also so, das hast du schon mal, diese Gewissheit hast du schon mal, die kannst du dir halt selber aussuchen.
Ja,
ja, okay. Und würdest du, andere Frage nochmal, auch nochmal zum Devi-Thema, würdest du einen Bryce Young zum Beispiel gegen einen Running Back aus der 23er Klasse, sagen wir mal einen Zach Evans, ne, jetzt, nee, wir wollen jetzt nicht das Top-Tier-Talent nehmen, aber einen Zach Evans einfach mal, der ja auch in einer ähnlichen Range wahrscheinlich gehen wird in Drafts, mal gucken, da bis dahin passiert auch noch einiges, aber würdest du da so vom Risiko sagen, okay, ich gehe eher zu dem Running Back, der vielleicht zwei, drei Spots später geht im 23er Draft, also was jetzt Dynasty Rookie Drafts betrifft, oder sagst du, nein, ich gehe das Risiko, wenn Young jetzt der 101 im Rookie Draft, also NFL ist, dann habe ich auch einen Top-3-Pick.
Ich würde stark in Erwägung ziehen, ihn abzugeben, und ich würde halt aber schon natürlich versuchen, noch ein zusätzliches Asset zu bekommen. Also ich würde halt zum Beispiel sagen, hey, guck mal, entweder du hast jetzt noch einen attraktiven Freshman vielleicht, der schon ein bisschen was gezeigt hat, den du mir mit drauflegst, der jetzt dann in sein zweites Jahr geht und so, damit ich ein weiteres Asset habe für die Zukunft, oder halt vielleicht so einen depleted Second-Round-Pick aus dem nächsten Devi-Draft zum Beispiel. Oder vielleicht ein Third-Round-Pick, je nachdem, was der halt dann... Aber da sind wir ja wirklich in einer Region unterwegs, da wird es dann schon auch dünn.
Ja, ja.
Also da nimmst du dann schon auch wieder den nächsten Freshman eigentlich.
Nee, gut, aber das wäre... Also ich glaube schon, dass das auch ein Trade ist, den man gegebenenfalls dann machen könnte.
Ja.
Also probieren, diese Rookies, wenn sie diesen Hype haben, wie ein Bryce Young, dann zu traden.
Ja.
Ja, okay.
Es hat sehr viel Downside, gerade bei Quarterbacks. Und ich habe es gelernt. Ja, das ich habe es erfahren, schmerzlich.
Ja, ich sag mal, wenn man jetzt überlegt, hätte man wahrscheinlich lieber einen Breece Hall gehabt als einen von den beiden. Also sehr sicher.
Ja, Gott sei Dank habe ich den auch gedraftet. Gott sei Dank habe ich den auch
Ja, gut,
gedraftet.
aber jetzt im Vakuum, ne? Wenn man dann
Ja, natürlich,
so ein.
natürlich. Also das ist ja gar keine Frage, glaube ich. Also ach so, Bryce Young, und du redest jetzt von Young und Stroud. Sorry, jetzt dachte ich auf einmal, du redest wieder von Rattler
Nee, nee,
und
doch, doch, doch.
DJU,
Also doch,
die
also
ich
auch von denen. Ich
also.
habe jetzt von denen, aber natürlich zu
Ja.
dem Zeitpunkt, ne? Und da, also einfach nochmal, um zu
Ja,
sagen,
ja.
okay.
Ja. Ja, und ich hatte Rattler und Hall damals genau even im
Ja.
Prinzip. Und das halt nur, weil ich bei Rattler mir viel zu sicher war.
Ja, gut, aber das ist halt dann die Learning Experience, die wir alle mal haben.
Lesson learned, Alter.
Ja.
Oh
Ja,
ja, oh
richtig,
ja.
perfekt.
College Quarterbacks, das ist einfach ein
Ja,
different
es
breed.
ist jedes Jahr die gleiche, es
Unmöglich
ist
zu
jedes
überqueren.
Jahr das gleiche, wirklich, sag es dir.
Unfassbar. Ja. Genau. Ja,
Perfekt.
nice. Noch einen kleinen Devi-Ausflug. Kurze Folge. Wunderbar. An der Stelle wünsche ich dir jetzt halt einfach noch einen schönen
Auch
Abend.
so.
Und ja, wir hören uns dann am, ja,
Alles
Mittwoch wieder.
klar. Gut, ciao.